Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, dies ist die 83. Ausgabe des Podcasts und ich möchte jetzt einfach mal sagen, ich begrüße auch hier auf der linken Seite Quink.
Ja, im Namen der ganzen Fraktion, danke für diese Einführung, Sie linker Sack. Ich begrüße auch die hier anwesenden Gäste auf der Tribüne. Danke, dass Sie die ganze Zeit über bitte die Fresse halten und nichts dazu sagen. Ja, Beifallsbekundungen sind durchaus ein Stück weit willkommen. Willkommen zum Podcast.
So ist es. Hi. Und Konfetti.
Ach, und ich soll noch sagen, das ist Demon.
Gute Idee. Und Konfetti müsst ihr euch jetzt vorstellen, weil davon haben wir jede Menge, kann ich euch sagen. Denn wir müssen ja die 60-seitigen Vorlagen hier alle noch per Hand lochen. Ja, so, und am Ende gibt es dann halt immer eine riesige Party hier bei uns. Ihr habt es ja bereits gehört, auch so an den Hintergrundgeräuschen im Bundestag. Nicht wahr? Und richtig, da sind wir heute zumindest im Geiste. Wir sind im Geiste des Koalitionsvertrags und im Bundestag und so weiter.
Und ich glaube, im Geiste war ich mein ganzes Leben im Bundestag.
Und Fußballtrainer, so wie 80 Millionen andere Deutsche.
Naja, interessiert mich für Tennis.
Ach, weißt du. Madrid, Mailand, Hauptsache Italien. So, jedenfalls, und so ist es. Und bevor ihr euch jetzt fragt, was wir eigentlich machen, was wir meistens auch nicht so ganz wissen, habe ich Quink dazu verdonnert, das heute einfach mal kurz zu erklären, Quink.
Heute, zum ersten Mal. Mhm. Wir sind der Podcast über Diskurse. Das heißt, wir reden darüber, wie wurden Diskurse geführt, was ist da passiert, deswegen auch Podcast, deswegen der ganze Past Tense. Wir reden über Diskurse, die in der Regel abgeschlossen sind und schauen uns an, bestimmen, was war daran gut, was da war daran schlecht, wo hat jemand diesen Diskurs genommen, ist damit irgendwie komplett in eine falsche Richtung gelaufen. Was haben wir gelernt, was war für uns nützlich? Und heute reden wir eben über den Bundestag.
So ist es. Denn tatsächlich, und das könnt ihr euch schon mal merken, wenn man im Bundestag mit irgendeinem Thema nach rechts läuft, ist schon mal generell falsch. Und ansonsten auch. Jedenfalls, genau, und was wir nämlich für euch herausgefunden haben, das ist auch so ein bisschen ein Service-Podcast hier, ist, dass wenn ihr nämlich eingebt auf Google, in der News-Sektion von Google, ihr erinnert euch, das ist das, was mal irgendwann vom Leistungsschutzrecht irgendwie drangsaliert werden sollte. Übrigens, by the way, lustige Side Note an der Stelle, das versuchen sie in der Schweiz jetzt auch. Egal. Jedenfalls, wenn ihr da also eingibt in der News-Sektion von Google, Bundestag, Wahlordnung, Deutschland, findet ihr genau gar nichts, weil worüber wir nämlich eigentlich reden, ist die Wahlrechtsreform. Und weil Quink super schlau ist, ich aber nicht. Und es ein sehr einseitiges Gespräch wäre, wenn jetzt nur Quink die ganze Zeit redet, haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Ich habe weit und breit niemanden gefunden, der auch nur ansatzweise schlau genug ist für Quink. Aber Quink, du hast jemanden aufgetan. Möchtest du mal sagen, wen?
Ja, in der großen Tradition von ich lade Lieblingsmenschen aus meinem Umfeld ein, habe ich da bist du schon. habe ich Sabrina eingeladen, die den Podcast Parlamentsrevue macht und die ich kenne seit, oh Gott, waren wir schon in der 5. oder erst in der 7. Klasse zusammen?
Ach Gott, ich glaube, 7. müsste es gewesen sein.
7., also ab Gymnasium waren wir in einer Klasse und ist eine der wenigen Personen aus dieser Zeit, zu der ich tatsächlich noch Kontakt pflege und sie hat jetzt, vor, ich glaube, etwas über einem Jahr zu Beginn der neuen Regierung, ein paar Wochen danach, als das erste zu berichten gab, hat sie den Podcast Parlamentsrevue gegründet, den man sich gerne anhören kann. Er ist sehr gut und du könntest am besten einmal kurz selbst erklären, was ihr da macht.
Ja, also erstmal hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, die Parlamentsrevue ist ein Politik-Podcast, in dem wir uns einmal im Monat die Plenarsitzung des Bundestags anschauen. Also nicht komplett, aber größtenteils das, was uns so interessiert. Und ja, wir versuchen einfach so zu verstehen, was da so passiert. Also wir weisen jedes Mal darauf hin, dass wir keine Expertinnen sind. Deswegen ist das sehr passend, dass ich jetzt hier als Expertin für die Wahlrechtsreform eingeladen werde. Aber gut. Nein, wir gucken da halt drauf, einfach mit so einem Blick von ganz normalen Menschen, ohne juristische Vorbildung, ohne journalistische Ausbildung und wirklich gehen da ran irgendwie und versuchen einfach rauszufinden, ja, was machen die da so? Wofür bezahlen wir euch eigentlich? Das ist so ein bisschen der Ansatz. Und deswegen schauen wir uns halt alle Gesetze an, die da besprochen werden, versuchen die mal kurz zu erklären und zu erläutern und ja, Leute daran teilzuhaben, was denn da so passiert.
Jetzt muss ich natürlich im Interesse alle unserer HörerInnen fragen, habt ihr das rausgefunden?
Wir arbeiten dran.
Okay. Ja, tatsächlich, es gibt ja auch noch was drumherum. Also ihr habt die Seite parlamentsrevue.de, wo, ich glaube, die wird auch vorrangig von dir gepflegt, wo ihr auch so eine Art Sammlung macht von dem, was ihr so rausfindet.
Ja, genau. Das ist eigentlich entstanden, um selber überhaupt den Überblick zu behalten. Und da habe ich mir gedacht, okay, erstens pflege ich sowieso am liebsten alles in der Datenbank. Und wenn ich schon was in der Datenbank pflege, kann ich es auch gleich online stellen. Weil dann kann ich auch vom Büro aus drauf zugreifen.
Wenn da schon eine Datenbank ist, kann da auch ein Frontend vorne dran. Fertig.
Ganz genau. Eigentlich total eigennützig entstanden. Aber wie gesagt, ist dann ja auch ganz hilfreich, glaube ich, für andere, dass wir einfach wirklich, ich gucke mir halt einmal in der Woche oder so, schaue ich halt alle Ministeriumsseiten an, was die für neue Referentenentwürfe rausgebracht haben, weil dafür musst du jede einzelne Seite abklappern. Da gibt's jetzt nicht irgendwie so ein zentrales Portal oder so. Dann schaue ich in die Kabinettssitzung, was da abgestimmt wurde. Schaue im Bundestag, was da an Dokumenten eingegangen ist und dann natürlich in die Plenarsitzung oder in die Tagesordnung der Plenarsitzung rein, was jetzt konkret beschlossen wurde und ändere dann halt bei mir in meiner Datenbank halt den Status oder in meiner Tabelle, ist keine ganze Datenbank, und ändere den halt den Status einfach, damit ich weiß, was ist da so in der Pipeline, in welchem Status ist das, wie lange hängt das da schon rum, habe dann jeweils die Seiten der Ministerien verlinkt, wo die halt das Vorhaben erläutern, wo auch die ganzen Stellungnahmen der Verbandsbeteiligung verlinkt sind und so weiter, einfach um so einen zentralen Sammelpool zu haben, wo die ganzen Links und die ganzen Unterlagen halt zu finden sind. Und ja, das findet man auf parlamentsrevue.de unter Parlamentspreview, ist dann die ganze Tabelle zu sehen, da kann man gerne auch mal reinschauen. Ist immer einigermaßen aktuell, also steht immer oben, wann das zuletzt aktualisiert wurde, ist jetzt nicht Echtzeit sozusagen, weil ich das alles per Hand pflege. Ein paar Sachen kann man zwar per API abrufen, aber ja, das habe ich ganz schnell wieder gelassen.
Also mit anderen Worten, du machst dir mehr Arbeit als 99,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Ja, ist richtig. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, ich mache mir sogar mehr Arbeit als manche Abgeordnete. Mhm. Aber gut.
Hätte jetzt auch gedacht.
Auch das nehmen wir zur Kenntnis. Ja, nee, also nur weil ich ja Daten sammle, heißt das ja nicht, dass ich mich auskenne.
Vorratsdatenspeicherung.
Vorratsdatenspeicherung, genau. Bundestagsvorratsdatenspeicherung.
Gut, also und das machst du halt. Hatte das jetzt einen speziellen Grund, dass du da irgendwie ausgerechnet zu dieser Regierung mit angefangen hast? Fandst du die andere Regierung alle doof oder?
Nee, ich hatte, wir sind ja, also wir waren zu zweit.
Okay.
Bis vor kurzem. Und wir haben einfach überlegt, wir würden gerne einen Podcast machen. Und dann haben wir überlegt, so was für ein Thema. Und dann war gerade die Wahl. Und dann so, hey, lass uns doch was zum Bundestag machen. Weil wir sowieso ständig darüber diskutiert haben, was da so vorgeht. Und dann dachte er, ja komm, da können wir es auch aufnehmen.
Ja,
und fair. Veröffentlichen. Weil, ja, wow, ne? Ist ja eigentlich der Logische. Ist ja so ähnlich, seid ihr ja wahrscheinlich auch hier an so einem Podcast.
Ja, und weil ich
angekommen. Wir reden ja sowieso die ganze Zeit, dann lass uns das doch aufnehmen.
Und weil ich halt aus in deinem Umfeld präsent bin, das direkt mitgekriegt habe, dass ihr da was rausgebracht habt, habe ich es von Anfang an gehört. Und irgendwann als einer der wenigen am Anfang. Und irgendwann hat es Holgi, wir wissen es noch nicht genau, es kann sein, dass tatsächlich meine Schuld war, dass Holger Klein, der Podcaster, den wir ja ständig erwähnen, weil er irgendwie jeden zweiten Podcast in Deutschland macht, ja. Dass der euch mal sehr lobend irgendwo genannt hat und empfohlen hat, euch zu hören. Seitdem ist, wie groß ist das Ganze jetzt?
Also wir haben jetzt schon so 2.000 bis 3.000 Downloads pro Folge, was wir echt, also vorher hatten wir so 50.
Ja, ich würde sagen, dass Holgi nur jeden dritten Podcast macht, weil es gibt ja auch noch irgendwie Tim Pritlaff.
Genau.
Von daher, gut. Aber auf jeden Fall ist das doch schon mal eine ganz gute Ansage. Ja, und also wie gesagt, wir wollen jetzt heute vor allem natürlich so ein bisschen über ein ganz bestimmtes Thema sprechen, nämlich die Wahlrechtsreform. Und ich habe jetzt einmal mal überlegt, dass ich einfach mal irgendwie so ein bisschen was dazu sage, was ich glaube, was das sein könnte. Und dann kann
ich. Schon rein, wenn es
genau,
nicht stimmt.
Ja, ja. Nee, du korrigierst einfach hinterher alles und machst die eigentliche Arbeit.
Quasi, oder so, ja, auch
also,
gut.
Also, ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir so ein bisschen so eine Art Live-Action-Roleplay von ich bin jetzt so der Abgeordnete in diesem Setting und du bist einfach du.
Und, okay, ja, das kann ich. Ja, das kann ich.
So, und dementsprechend, ich glaube, das finde ich ganz gut. Also,
und ich bin Bundeskanzler.
Genau, also Fall. In Deutschland. Das kann man ja vielleicht sagen. Habt ihr irgendwie ein Parlament? Das ist, also ihr habt mehrere Parlamente, aber ihr habt auch so ein Parlament so auf Bundesebene, das ist der Bundestag. So. Mhm. Und dieser Bundestag, da sitzen also Leute drin und die Leute kommen da rein, weil sie in einer Form demokratisch gewählt werden. Das kann man vielleicht sagen. So, die werden, wenn mich nicht alles täuscht, alle 4 Jahre gewählt. Oh, 5?
Genau.
Nee, 4, 5 sind Länder, ne? Länder werden 5 Jahre.
Teilweise.
Aha,
teils. Länder auf 4 Jahre und ein paar okay. Länder auf 5 Jahre.
Okay, das also steht auf jeden Fall.
In der Landesverfassung, ja.
Okay, fair. Also auf jeden Fall, es wird alle 4 Jahre, wird also ein neuer Bundestag gewählt. Gibt es dann ganz viele so. Und dann gibt es halt Regeln, die bestimmen, ab welchem Moment man eigentlich dann Sitze im Bundestag bekommt und wie man da reinkommt und was man so für Anforderungen erfüllen muss, etc., etc. So, und was ich jetzt glaube, womit sich die Wahlrechtsreform beschäftigt, weil das steckt so ein bisschen im Namen, das ist nämlich die Reform zum Wahlrecht. Das bedeutet, das ist die Reform, die darauf abzielt, dass dieses demokratisch angelegte Wahlrecht, was also macht, dass Leute, ich sag mal, von der Straße in den Bundestag kommen, dass die sozusagen halt nach bestimmten Regeln da reinkommen und dann da drin sitzen. Und die Reform ist, also das heißt deswegen die Reform, weil es jetzt eben verändert wurde, ganz offensichtlich. Und was ich auch weiß, ist, dass das nämlich daher kommt, dass das Bundesverfassungsgericht vor 1000 Jahren irgendwann mal gesagt hat, dass nämlich das eigentliche Wahlrecht, das, was wir also davor hatten, gar nicht verfassungsmäßig gut ist. So. Und dementsprechend haben die so gesagt, hallo, Liebe, und das rate ich jetzt, könnte Gerhard Schröder sein, aber ich nehme an, es war Angela Merkel, weil die einfach unendlich lange regiert hat. Hallo, liebe Angela, mach doch mal bitte, dass deine Regierung das Wahlrecht reformiert. Und die hat gesagt, nö.
Nee, ja, das nicht ganz richtig. Also dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ist schon ein bisschen länger her. Da hatten die tatsächlich ein paar Sachen bemängelt. Ich kriege jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau zusammen, welche. Diese Änderungen wurden aber...
Ich kann ein bisschen was sagen.
Lass mal oder so.
Da. Was ist da los? Grätsch doch nicht alle ineinander.
Ja. Diese Änderungen, die das Bundesverfassungsgericht damals bemängelt hatte, die wurden in der letzten Legislaturperiode umgesetzt. Die jetzige, das kann ja Quink gleich erzählen, was da genauer ist, wenn der das besser weiß, aber diese jetzige Wahlrechtsreform, die kam vor allem deshalb zustande, weil im jetzigen Bundestag über 700 Leute drin sind, durch eben die letzte Reform, und alle gesagt haben, so, nee, das kann so nicht weitergehen, wir müssen weniger machen. Und jetzt erklärt Quink kurz, was das mit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht auf sich hatte.
Ja, tatsächlich gab es da ja mehrere, ich glaube 2 oder 3.
Ja.
Da wurde dann nämlich erstmal ein Reformchen gemacht und also was ursprünglich bemängelt wurde, war das Prinzip der Überhangmandate. Ne, ich versuche es ganz kurz zu behalten. Das ist, wenn eine Partei mehr Direktmandate kriegt, als ihr von der Anzahl der Zweitstimmen her zustünde. Und dann gibt es halt ein paar mehr und dann hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann gesagt, ja, aber nach unserem Wahlrecht sollte die Zweitstimme schon ein bisschen drüber stehen. Das heißt, die Mehrmandate, die Überhangmandate, die andere kriegt, die müssen irgendwie ausgeglichen werden. Hm? Und das führte dann dazu, dass es diese Ausgleichsmandate gab, dass andere Parteien da erstmal nach einem gewissen Proporz der noch relativ gering gehalten war, zusätzliche Sitze gekriegt haben, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, so nicht, das ist nicht richtig ausgeglichen. Und so kam es dann, dass der Bundestag auf diese jetzt 700, ich weiß gerade nicht die genaue Zahl, 58 oder so.
Nee, 736 sind es.
736 Sitze aktuell angeschwollen ist, was ein irrwitziger, auch logistischer Aufwand ist. Die mussten da echt extra Sitze installieren.
Ja, ich glaube, das ist ja immer. Also, dass sie dann, dass seine Sitze ab- und angebaut werden, das ist immer. Sie mussten halt ganze Büros irgendwo anmieten und irgendwie die Leute erstmal in Containern unterbringen. Also, so Bürocontainern und so.
Genau, weil mir fiel auch gerade ein, bei der Bundesversammlung, sitzt ja auch eine aberwitzige Menge an Leuten.
Ja.
Also, wenn der Bundespräsident gewählt wird. Und deswegen war da, glaube ich, schon was vorhanden, dass man so Sitze mit reinbauen kann und das auch relativ schnell geht. Aber was da alles noch dranhängt, auch an Gehältern, weil das ist ja nicht allein der eine Bundestagsabgeordnete, der seine Diäten kriegt, sondern der hat ja Recht auf ein paar Mitarbeitende, die auch noch alle bezahlt werden müssen. Das geht auch alles von unseren Steuern ab.
Eben. Und man kann halt auch nicht vernünftig arbeiten mit so einer großen Menge an Leuten. Also du hast dann irgendwann auch keine Themen mehr, die du halt den Abgeordneten geben kannst, um die sie sich kümmern sollen. Die Ausschüsse sind halt viel zu groß. Also dann hast du halt 50 Leute Ausschüsse dann. Und da ist einfach dann auch keine vernünftige Diskussion mehr möglich, weil dann hat jeder nur noch 30 Sekunden Redezeit halt. Oder du machst die Sitzung doppelt so lang. Ist halt auch nicht sinnvoll.
Wenn du jetzt gerade schon irgendeine Zahl reinwirfst, unabhängig davon, ob jetzt 50 realistisch ist oder nicht, was ist denn, also reden wir da mal so schulmäßig drüber, wie groß sollte denn die optimale Klasse, der optimale Ausschuss so sein?
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Geschmackssache, aber also wenn es die Regelgröße, also die Regelgröße des Bundestags wäre ja momentan oder war vorher 598. Mhm. Und ich glaube, so ein Ausschuss hatte dann, ach Gott, das müsste ich das irgendwie ausrechnen oder so, aber da waren es eher so 30 Leute.
Mhm. Ja, in dem Ausschuss.
Ja, halt so eine Schulklasse, genau.
Ja.
Und auch da war halt dann das Problem, also auch die Sitzungsräume sind halt dann gar nicht groß genug. So, also es ist einfach so ein allgemeines Platzproblem und das wollte man jetzt.
Genau, also, aber jetzt, dass ich das richtig verstehe, also das war, und das war der Hauptpunkt war also das Einsparen, die Reduzierung von Kosten. Logistisches Problem, haben wir ja gerade gesagt, dass also eben natürlich ganz viel, ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt bei Containern sagen kann, dass angebaut wurde, aber zumindest, also es musste halt mehr Platz geschaffen werden, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Also das waren tatsächlich die Punkte, um die es da jetzt erstmal hauptsächlich ging. Es sind einfach zu viele Leute.
Das und kriegt der Wähler wirklich das, was er mehrheitlich gewählt hat?
Genau, das war nämlich auch so ein Ding, dass das eben durch diese ganzen Ausgleichsmandate auch so ein bisschen verzerrt wurde. Also zwar grundsätzlich wurde zwar das Stimmverhältnis schon beibehalten, weil ja dann auch die Überhangmandate ausgeglichen wurden. Es wurden aber zum Beispiel drei Überhangmandate nicht ausgeglichen. Das sind dann, also dadurch hatte halt letztendlich die CSU immer drei Sätze mehr, als sie rein rechnerisch eigentlich haben dürften. Das heißt also, ne, das Stimmverhältnis, also dass das Wahlergebnis wurde dadurch einfach so ein bisschen verzerrt, das wollte man auch beheben. Und es wurde ja so eine Wahlrechtskommission eingesetzt, die ein neues Wahlrecht erarbeiten sollte. Da standen auch noch neben diesen beiden Punkten oder neben diesem Punkt der Verkleinerung und der ordentlichen Stimmrepräsentation standen ja noch so Themen drin wie Absenkung des Wahlalters auf 16, gleichmäßige oder gleichberechtigte Repräsentanz von Männern und Frauen, bessere Wahrnehmung des Wahlrechts aus dem Ausland. Also man wollte auch jetzt generell das Wahlrecht deutlich modernisieren und den heutigen Gegebenheiten ein bisschen mehr anpassen. Das war auch ein untergeordnetes Ziel, aber es war auch mit in den Zielen der Wahlrechtskommission dann auch so formuliert.
Weil du jetzt gerade das nochmal, ich weiß nicht, ob das wirklich man sagen kann, dass du es betont hast, aber zumindest benutzt du plötzlich ein anderes Wort. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Ausschuss und einer Kommission?
Ja, also die Ausschüsse sind halt so ständige Einrichtungen des Bundestags. Mhm. Es gibt dann für jedes Ressort und für jedes Thema oder jeden Themenbereich gibt es halt Ausschüsse im Bundestag, also zum Beispiel den Finanzausschuss und dann gibt es einen Rechtsausschuss, der kümmert sich halt um rechtliche, also juristische Themen. Dann gibt es den Umweltausschuss, da geht es um alles, was Umweltpolitik betrifft, Verkehrsausschuss und so weiter. Also für jedes Ressort, also im Grunde für jedes Bundesministerium gibt es einen entsprechenden Ausschuss im Bundestag. Mhm. Diese Wahlrechtskommission ist jetzt eine temporäre Geschichte. Die wurde jetzt extra eingesetzt in dieser Legislaturperiode, um einen Vorschlag für eine Wahlrechtsreform auszuarbeiten. Mhm. Also die ist jetzt nur temporär eingesetzt und kümmert sich einfach nur um diesen einen Auftrag und danach wird sie wieder aufgelöst.
Und jetzt kommt die Masterfrage. Was ist eine Enquete-Kommission?
Das ist im Prinzip auch eine Kommission, nur mit einem fancieren Namen.
Der ist auch wirklich sehr fancy, oder? Sind wir uns
einig? Ja, also ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass da mehr Sachverständige drin sind und weniger Abgeordnete oder so. Aber im Wesentlichen, also es ist von außen kein Unterschied zu erkennen, ehrlich gesagt.
Sachverständige, auf die aus Erfahrung nur dann gehört wird, wenn sie einer einflussreichen Lobbygruppe angehören.
Ja, oder wenn sie zufällig die eigene Meinung wiedergeben.
Ich wollte mal, aber das ist jetzt mal interessant, weil das letzte Mal, als ich von einer Enquete-Kommission gehört habe, und ich weiß nicht mehr, worum es da ging, ehrlich gesagt, das ist ewig her, da war es, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass so jetzt rückbetrachten würde ich sagen, dass der Journalismus damals zum ersten Mal das Wort gehört hat und das super fancy fand und deswegen andauernd in den Medien von einer Enquete-Kommission geredet wurde. Und ich erinnere mich auf jeden Fall noch, ohne, wie gesagt, zu wissen, was das Thema dieser Enquete-Kommission war, dass die am Ende eine Empfehlung gegeben haben und alle sich einig waren, ja, interessiert aber niemanden.
Ja, nee, mach mal. Und, also ich glaube, das war hier die Enquete-Kommission, irgendwas mit digital oder so.
Ja,
Konstantin von Notz,
genau. Also digital ist im Zweifelsfall immer richtig, würde ich jetzt auch sagen. Nee, heißt das denn, dass, also ist das denn die Natur generell von einer Kommission, dass jetzt also auch diese Wahlrechtsreform, dass diese Wahlrechtskommission am Ende also auch nur eine Empfehlung gibt?
Ja, das ist nur ein Serviervorschlag, was da rauskommt. Also das ist nicht rechtlich bindend und das liest sich dann nett oder weniger nett, je nachdem, das ist eine Frage der Perspektive, aber die weder die Abgeordneten noch die Bundesregierung sind irgendwie daran gebunden, das umzusetzen, das ist richtig.
Genau, so, und hast du im Blick, du hast irgendwie ja davon geredet, dass du relativ extensive Datenbanken mit Dropdown-Menüs pflegst. Hast du ungefähr im Blick, wie lange die jetzt schon damit beauftragt? Also sind die seit Einsatz der Bundesregierung schon da dran? Oder?
Nicht ganz, aber relativ früh. Ich meine, ich schaue das mal ganz schnell nach. Im 16. März 2022 wurden die eingesetzt, also ungefähr vor einem Jahr.
Also ein Jahr nach.
Ziemlich genau ein Jahr. Dann haben sie im September letzten Jahres haben sie dann einen Zwischenbericht vorgelegt. Theoretisch würde jetzt irgendwann noch der Abschlussbericht kommen, aber das haben wir ja irgendwie übersprungen.
Wer braucht schon Abschlussberichte, wenn man doch schon eine Entscheidung hat?
Richtig.
So, genau.
Und alles damit besprochen jetzt.
Genau, exakt
das. Ja, aber so. Die haben damit das Ganze sehr viel besser gemacht als die Vorgängerregierung, wo einfach klar war, okay, das Wahlrecht, das wir haben, das gefällt dem Bundesverfassungsgericht nicht. Die könnten die nächste Wahl, wenn wir da nichts ändern, für ungültig erklären. Und dann haben die sich gedacht, ja, da muss man was machen. Vielleicht machen wir was. Schauen wir mal. Und das war dann wirklich relativ kurz vor Mindesthaltbarkeitsdatum, wie man es nennt, vor Deadline, dass sie dann gesagt haben, so und hier haben wir jetzt so zwei kleine Änderungen und dann geht zumindest diese Wahl erstmal durch, aber die nächste Regierung muss sich dann da mal darum kümmern, dass da was noch nachkommt.
Also du meinst jetzt die jetzige oder?
Die vorige Regierung hat das so beschlossen, dass tatsächlich da ein Auftrag an die jetzige Regierung drin war, so bitte mach das mal richtig, wir haben jetzt hier nur so ein bisschen was gemacht.
Genau. Ja, der letzten Legislatur gab es ja auch schon mal eine Wahlrechtskommission, die hat, glaube ich, exakt zweimal getagt, weil die irgendwie ein halbes Jahr vor Ende der Legislaturperiode eingesetzt wurde und dann gar keine Zeit mehr war. Weil das ist ja auch noch so eine Spezialität, diese ganzen Kommissionen, die so temporär eingesetzt werden, die werden mit Ende der Legislaturperiode automatisch aufgelöst. Also das verfällt dann einfach. Und die nächste muss es dann halt neu anleiern. Und deswegen ist die letzte, in der letzten Legislaturperiode ist da so genau gar nichts bei rumgekommen. Und ja, so gab es dann den Auftrag an die jetzige.
Eben gerade so, dass die sagen würden, okay, die Wahl wird hinterher wahrscheinlich nicht angefochten werden.
Ja,
wurde sie dann, aber das hatte andere Hintergründe. Das war auch vor allem nur auf Berlin bezogen.
Ja, genau. Und da ja auch recht erfolgreich. So, also, und wir haben jetzt diesen Abschlussbericht irgendwie nicht vorliegen. Den haben wir also irgendwie geskippt. Das ist aber auch sehr interessant.
Ich glaube, der kommt irgendwie noch. Aber
ernsthaft? Kommt er dann noch?
Ja, wahrscheinlich. Also es gibt jetzt noch Termine im April, also nochmal für eine letzte Sitzung, wo dann ein Entwurf für den Abschlussbericht vorgelegt werden soll und dann nochmal diskutiert wird. Und dann wird der sicherlich auch noch erscheinen. Aber ist jetzt auch so ein bisschen überflüssig, weil das Gesetz ist ja durch jetzt. Also okay, okay. Man hat halt nicht abgewartet, bis die fertig sind, sondern hat halt einfach vorher schon mal ein Gesetz rausgehauen.
Nee, aber ich weiß auch, dass Bärbel Baas nach Beschluss dieser Reform jetzt gesagt hat, so und jetzt, das war jetzt erstmal das Bare-Bones-Ding und jetzt kommen noch die schönen Sachen. Also Wahlrecht ab 16 und sowas, das können wir jetzt ja alles nochmal an top machen.
Ja, machen sie bestimmt.
Moment, stopp. Also warte, Moment. Okay, also ohne jetzt...
Soll ich erklären, wer Bärbel Baas ist?
Nein, du sollst nicht erklären, wer Bärbel... Ich will gerade wissen, also... Die haben im... Was hast du gerade gesagt? September haben die was vorgestellt.
Ja.
So. Aber im September wurde ja noch nicht abgestimmt. Sondern abgestimmt wurde wann?
Abgestimmt wurde jetzt...
Vor zwei Wochen oder so.
Vor drei Wochen.
Drei Wochen, ja. Okay. So, halt irgendwann im März, ja? Oder abgestimmt?
Genau.
Gut, super.
Genau, wir nehmen auf am 31.03.
Genau, ja. So, also jedenfalls, also im März haben die dann das abgestimmt, aber auf Basis von was? Also ist dann, wie soll ich das erklären? Haben die noch mal kurz einen Zwischenbericht gezeigt und dann hat der Bundestag gesagt, oh, das nehmen wir so, oder?
Nein. Also die Kommission hat ja jetzt keinen fertigen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, sondern eine Empfehlung. Nicht mit irgendwie der Paragraph wird so geändert und der Paragraph wird so geändert, sondern eben als Text, was man machen könnte. Daraufhin haben sich die Regierungskoalition, also die Regierungsfraktionen dann zusammengesetzt und haben halt mit ihren üblichen Mitarbeitenden, mit denen sie das so machen, halt auf der Basis einen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Das geht im Wesentlichen auch zurück auf einen der Sachverständigen, die in der Kommission waren, der das auch schon seit mehreren Jahrzehnten, glaube ich, ungefähr vertritt, was jetzt gemacht
Wolfgang
wurde.
Wolfgang Schäuble.
Nee, warte, ich kann den Namen...
Niemand von der Union, da kommen wir gleich noch drauf.
Ja. Der Name ist gar nicht so besonders wie ich.
Ja, also ich finde den jetzt auch gerade nicht. Aber auf jeden Fall, es gibt einen Sachverständigen, der da drin ist, der sich eben schon sehr lange mit Wahlrechtsreform beschäftigt. Und der hat halt auch den Regierungsfraktionen jetzt dabei geholfen, das in einen richtigen Gesetzesentwurf zu gießen.
Ist das dann der Job des Rechtsausschusses oder macht der nochmal was anderes?
Nee, das machen die Fraktionen dann einfach selber. So. Also die allermeisten Gesetzentwürfe werden zwar von der Bundesregierung und von den Bundesministerien ausgearbeitet, die haben da halt Mitarbeitende für, das sind dann immer so diese Referenten, deswegen auch dieser Referentenentwurf, den es dann immer gibt.
Eben, geben das, damit es rechtssicher ist, auch gerne mal in Anwaltskanzleien ab. Das hat der zu Gutenberg mal sehr schön demonstriert, weil der hatte nicht mal den Briefkopf geändert von der Anwaltskanzlei, die seinen Vorschlag ausgearbeitet hatte.
Ja, genau. Das kommt auch ganz gerne mal vor, ja. Also aber irgendwie, ich meine, die sind ja sowieso alles Juristen. Die wissen halt, wie man Gesetze schreiben muss. Letztendlich. Also, aber die haben halt auch, also auch die Fraktionen haben, genau wie die Ministerien, haben auch die Fraktionen halt Mitarbeitende, die in der Lage sind, Gesetzesentwürfe zu schreiben und die machen das dann.
Okay, gut. So, also auf jeden Fall super. Also dann dieser bestimmte Mensch oder so. Also auf jeden Fall so. Die haben dann also parallel das dann irgendwie basierend auf einer eventuellen und so weiter jetzt ausgearbeitet. Und jetzt sagt, Entschuldigung, Bärbel Baas oder wie? Ja. War der Name? Ja, richtiger Name, gut. So,
die Bundestagspräsidentin.
Ja, und die sagt jetzt, jetzt kommen noch mal schöne Dinge und dann will sie noch mal darüber abstimmen, oder?
Ja, genau. Also das weiß ich auch nicht. Also ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was das soll. Warum man jetzt nicht noch die anderen Themen jetzt gleich schon mit eingearbeitet hat. Es erschließt sich mir einfach überhaupt nicht.
Also das ist keine Lüge, ja? Die meint das ernst.
Die meint das ernst, ja. Das hat auch nicht nur Bärbel Baas gesagt, er hat es jetzt, glaube ich, mit am prominentesten gesagt, aber auch die anderen. Es kam auch in der Bundestagsdebatte, jetzt in der Schlussabstimmung, wurde das mehrfach gesagt, so, ja, den Rest machen wir auch noch. Und so. Also das ist tatsächlich so. Aber ich, wie gesagt, das erschließt sich mir halt überhaupt nicht, warum das.
Ich habe den Eindruck auch, dass sie nicht auf die Kommission gewartet haben. Die hatten jetzt hier so eine Grundidee von diesem Barebones-Ding. Und die wussten ja, sie mussten was machen und die wollten das jetzt einfach so schnell wie möglich einfach unter Dach und Fach bringen, haben es durchgedrückt.
Entweder das oder es ist so eine Kapselung. Also dass sie diesen Teil, weil der eben der wichtigste war, weil in diesem Teil geht es ja jetzt wirklich nur um die Verkleinerung des Bundestags, nichts anderes. Und dass sie den Teil sozusagen rauslösen wollten in ein eigenes Gesetz, das dann auch relativ rechtssicher ist und mit dem sie auch sozusagen vor dem Bundesverfassungsgericht dann bestehen können, um dann die anderen Sachen oder um das nicht zu gefährden, wenn mit den weiteren Vorhaben, also Wahlalter 16, paritätische Repräsentanz der Geschlechter und so weiter, wenn damit dann verfassungsrechtlich irgendwas schwierig ist und dann das ganze Gesetz wieder gekippt wird. So dass das, ne, dass man das trennen, also das Risiko trennen wollte. Vielleicht war das so ein Ding, ich weiß es nicht.
Das würde aber sogar erstaunlich viel Sinn machen, muss ich jetzt gerade sagen, weil ich hatte nämlich noch eine andere Theorie und wir werden jetzt ja gleich bestimmt noch ein bisschen darüber reden, dass das nämlich, also das ist die schöne Theorie, ich finde die sehr schön, weil sie ist sehr einfach positiv, also ich muss sagen.
Er spricht aber dafür, dass es genau nicht so ist.
Ich wollte aber gerade sagen, also dafür, dass du das jetzt ein Jahr lang machst, regelmäßig so, zwei Jahre machst, Entschuldigung, regelmäßig, bist du da erstaunlich positiv immer noch mit dem, was du sagst? Weil nämlich meine These wäre jetzt nämlich so ansonsten noch gewesen, vielleicht gab es auch einfach nur so wieder irgendeinen internen Beef und die wollten jetzt halt erstmal dann irgendwie so sagen, so pass mal auf, wir machen jetzt hier einen Deal, nämlich, keine Ahnung, wir bekommen jetzt hier das und so und ihr bekommt dafür dann hinterher das, aber wir wollen jetzt erstmal einen Beweis haben, dass ihr auch richtig abstimmt. Nicht, dass ihr hinterher eure Leute wieder nicht unter Kontrolle habt.
Das kann auch sein, das glaube ich aber eher, wenn wir gleich zu dem Thema, was ist jetzt eigentlich mit dieser Grundmandatsklausel kommen.
Okay.
Da habe ich nämlich eine Theorie, die in eine ähnliche Richtung
geht. Ah ja, okay, gut. Ja, super, aber dann ist jetzt ja also das erstmal geklärt. Also mit anderen Worten, der Status, den wir jetzt haben, ist, es gibt dieses Barebones-Gesetz, das ist zumindest im Bundestag jetzt so verabschiedet. Ist es auch schon durch den Bundesrat? Genau. Muss es durch den Bundesrat?
Das muss nicht durch den Bundesrat, weil es betrifft halt nur den Bundestag.
Der Bundesrat sollte es, also er hat die Aufgabe gekriegt, es einmal zu diskutieren, aber die konnten nichts mehr dran ändern.
Okay, so, also es ist durch den Bundestag, es ist jetzt Gesetz, also natürlich betrifft es dann erst die nächste Wahl, aber also, ne, so, das ist jetzt Gesetz.
Und
jetzt,
ich weiß nicht, ob es schon in Kraft getreten ist, dafür muss es ja der Bundespräsident erst noch unterzeichnen.
Gut, fair.
Ob er das schon getan hat, weiß ich noch nicht, aber das tritt jetzt in Kraft.
Es also ist ja auch noch nicht
kann
Wahl.
Kann jetzt keiner mehr was dran ändern, genau.
Also ich meine, noch ist ja nicht
tatsächlich
Wahl.
Es ist im Vergleich zu dem Ganzen, was vorher war, ist es in Sachen Wahlrecht tatsächlich der große Wurf, auf den viele lange gewartet haben.
Okay. Ja. Okay. So, also und dann kommt jetzt also nochmal was on top, das dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwie diskutiert und abgestimmt und so weiter wird. So, okay. Und dann lass uns doch jetzt mal kurz darüber sprechen, wenn Quink doch jetzt gerade auch schon sagt, dass der große Wurf ist, vielleicht möchtest du es ja auch mal direkt beginnen, Quink. Was ist denn der große Wurf daran? An dem, was jetzt abgestimmt wurde, nicht an dem, was vielleicht demnächst unter Umständen vielleicht nochmal irgendwann kommt, sondern was jetzt schon da ist. Was ist der große Wurf?
Es ist jetzt tatsächlich eine große Änderung, die Vorgängerregierungen sich nicht trauten, sondern die sie auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht gemacht haben, denn sie waren zum Nachteil der Parteien, die da regiert haben, beziehungsweise insbesondere einer bestimmten Partei, nämlich der CSU.
Die christlich-sozialistische Union. Ja, erzähl weiter.
Genau.
Die christlich-zuweilen Nationalsozialistische. Nein. Diese Partei, die der ein oder andere mag es wissen, nur in Bayern antritt, die damit natürlich immer sehr davon profitiert. Also die hat natürlich bundesweit betrachtet keine großen Prozentwerte. Die hat in der Regel so um die 6% Wahlergebnis, Anteil an zwei Stimmen. Und deswegen profitieren die enorm davon, dass es halt Erststimmenregelung kriegt. Also weil in Bayern gibt es, 40 bis 50 Wahlkreise.
Ja, ich glaube 46 sind es, glaube ich.
46 wahrscheinlich, also auf jeden Fall so rund um die 45 irgendwie. Und die kriegt fast immer einen CSU-Kandidat, weil in Bayern da ist das so, da wählst du nichts anderes.
Außer in München.
Außer in München. München ist tatsächlich seit jeher SPD geführt. Aber an den meisten anderen Orten in Bayern, da wählst du auf jeden Fall den CSU-Kandidaten oder die CSU-Kandidatin und eventuell nochmal Freie Wähler. Aber das ist da so. Und deswegen kriegt die CSU immer sehr viele Erststimmmandate, sehr viele Direktmandate und wäre ansonsten gar nicht in dieser Kraft im Bundestag vertreten, mit der sie es ist, was auch einem Horst Seehofer, den wir in der letzten Wahlperiode sehr genießen durften, wir haben eine ganze Sendung über ihn gemacht, weshalb der auch so einen Punch dabei hat, weshalb der einfach auch mal, als er noch Ministerpräsident von Bayern war, wirklich Gesetze massiv mit beeinflussen und bestimmen konnte, was sich sonst kein Ministerpräsident irgendwo leisten kann, in der Form auch einfach zu bestimmen, was im Bundestag gemacht und präsentiert wird. Das hat die CSU deswegen gekonnt, weil sie halt so stark vertreten war. Und das hat die Union deswegen mitgemacht, weil die ja halt durch die gemeinsame Fraktion auch eine ganz unheimliche Kraft darin hat, dass da eine kleine Splitterpartei immer so viele Leute mit rein bekommt. Und tatsächlich die Grundmandatsklausel, auf die wir gleich noch im Einzelnen zu sprechen kommen, die hat die Union damals auch mit eingeführt, um eben eine Adenauer-treue Fraktion beziehungsweise eine Adenauer-treue Koalition immer zusammenkriegen zu können.
Vielleicht müssen wir einmal mit einem Satz erklären, was die Grundmandatsklausel überhaupt ist.
Bevor wir das machen, lass uns mal, also total fair, aber also nur damit jetzt, weil du hast jetzt natürlich sehr weit ausgeholt, aber also die erste Änderung, habe ich jetzt gerade richtig verstanden, ist, die haben irgendwas mit den Erst- und Zweitstimmen gemacht. Nämlich was?
Meinst du jetzt die aktuelle Änderung?
Die aktuelle Änderung, weil du hast jetzt ganz viel erklärt, wie es mal irgendwie, also wir wissen jetzt, es gab irgendwie Ausgleichsmandate und so weiter und so, die gibt es jetzt nicht mehr, das ist korrekt. Fragezeichen, ja?
Genau.
Sondern, Quink?
Also, sie haben die, also erstmal ganz grob gesagt und dann geht es ins Genaue. Sie haben die Erststimme massiv entwertet, weil sie nämlich gesagt haben, es kommen nur noch so viele Leute in den Bundestag, wie einer Partei per Zweitstimme zustehen.
Okay, also das heißt, Zweitstimme, das ist die Stimme, mit der ich die Liste wähle, ne? So, das ist also irgendwie die, mit der ich eben wirklich die SPD wähle und nicht meinen Abgeordneten, meine Abgeordnete. So, und wenn jetzt die CDU 30% aller Stimmen hat, ja, so, dann bekommt sie 30% aller Sitze. Und wenn ich es richtig sehe, ist es jetzt auch so, dass aber schon die Erststimme ein schwereres Gewicht hat. Also das heißt, die Leute, wenn sollten die nicht eh in dieser Liste so weit oben stehen und so weiter, dann kommen die schon noch zuerst rein, gell?
Nein, also über die Zweitstimme wird halt verteilt, wie viele Sitze eine Partei kriegt. Mhm. Und die Erststimme legt fest, wer sie kriegt.
Mhm, genau, ja,
exakt. Also die, genau. Also wenn dann jeweiligen Kandidaten dann also erst noch, es wird auch erst noch mal auf die Länder verteilt, das muss man auch noch mal ein bisschen, das hat dann sozusagen die SPD in Niedersachsen hat dann irgendwie x Sitze und dann kriegen alle, die in Niedersachsen für die SPD mit der Erststimme gewonnen haben, kriegen dann halt diese Sitze.
Okay, super.
Und wenn halt mehr Leute über die Erststimme gewählt wurden, als die Partei in Niedersachsen Sitze kriegt, dann haben sie halt Pech gehabt.
So, und jetzt kannst du direkt weiterreden und uns mal erklären, was ist denn Grundmandatsklausel?
Genau, die Grundmandatsklausel besagt, dass wenn eine Partei 3 Direktmandate, also das, so war es vorher, vorher war es so, wenn eine Partei 3 Direktmandate gewonnen hat, dann kommt sie trotzdem rein, also auch wenn sie insgesamt in den Zweitstimmen unter 5% war, weil es gibt ja auch noch diese 5%-Klausel, die besagt, man muss in der Zweitstimme mindestens über 5% haben oder eben 3 Direktmandate, dann kommst du halt auch rein.
Genau, damit das Parlament nicht zu einer Plauderbude wird oder so, ne?
Ja, da, genau, damit da diese Schwarzbuden-Geschichte, das ist ja noch so ein Relikt,
glaube ich, Bismarck-Zitat.
Aber das heißt vor allem, du kommst wirklich als Fraktion rein, also kommst dem Anteil von Menschen rein, die dir nach Zweitstimmen zusteht. Das ist auch gerade ganz konkret, die Linke hatte bei der letzten Wahl 4,9%. Das heißt, die dürften eigentlich gar nicht im Bundestag sein. Aber weil sie trotzdem 3 Direktmandate gewonnen haben, sind sie mit 4,9% der Sitze im Bundestag vertreten.
Genau. Und diese Grundmandatsklausel wurde jetzt eben ganz kurz vor knapp und kurz vor der Abstimmung noch mit rausgenommen. Also das war in dem ursprünglichen Gesetzentwurf für diese Reform gar nicht drin, sondern das ist erst in der Ausschussberatung beschlossen worden und ist erst zur Abstimmung, paar Tage vor der Abstimmung wurde beschlossen, ach übrigens, wir haben es uns anders überlegt, wir streichen auch die Grundmandatsklausel. Und die ist jetzt halt auch komplett raus, also das greift jetzt auch nicht mehr. Das heißt, die in der nächsten Wahl werden nicht nur die Linksfraktion, sondern auch die CSU sehr zittern müssen, weil die CSU hatte jetzt in der letzten Wahl auch nur 5,2. Also das könnte eng werden. Mhm. Über die Zweitstimme, weil sie eben nur in Bayern antreten, aber das Zweitstimmergebnis ja trotzdem bundesweit gerechnet wird, kann es halt passieren, dass dann in der nächsten Wahl, in der nächsten Legislaturperiode auch die CSU nicht dabei ist.
Entweder das oder das ist ja dann, was man so munkelt, dass die dann einfach bundesweit antritt und wir dann endlich alle in Genuss vom Kanzlerkandidaten.
Ja, oder sie greifen das Schlupfloch über unabhängige Kandidaten, denn für unabhängige Kandidaten gibt es nochmal eine Ausnahmeregelung, wenn sie halt keiner Partei angehören oder nicht in Verbindung mit einer Landesliste antreten, dann gilt das mit der Zweitstimme nicht. Also dann, wenn sie dann gewinnen, dann können sie auch einziehen.
Also Moment, also das würde jetzt bedeuten, dass ich das richtig verstehe, wenn ich als guter CSU Direktkandidat in irgendeinem Wahlkreis antrete, dann bin ich in aller Regel vermutlich auch auf der Liste der CSU, aber sehr weit unten, weil ich gewinne ja eh.
Nee, meistens ist tatsächlich der Spitzenkandidat auch gleichzeitig.
Was? Von der Liste der Spitzenkandidat, ehrlich? Okay. So, dann bin ich nicht ganz weit unten, sondern bin ich halt irgendwo. So, also bin ich nicht ganz weit unten, sondern also irgendwo anders. So, und dann, okay. So, und der Trick wäre jetzt, dass ich aber gar nicht mehr auf der Liste bin, sondern nur noch direkt antrete? Oder was wäre der Trick?
Ja, genau. Also du trittst dann sozusagen als unabhängiger Kandidat an, ohne Parteizugehörigkeit. Also ich weiß nicht, ob man dann tatsächlich austreten muss oder ob es reicht, nur als unabhängig aufgelistet zu werden.
Ich sag mal, lässt dich dann wählen. Entschuldigung. Boris Palmer ist jetzt auch unabhängig von den Grünen angetreten und konnte trotz, obwohl er Parteimitglied ist, konnte gewählt werden.
Aha. Also wahrscheinlich okay, also, okay. Ja, das siehst du, das wusste ich ja gar nicht. Was? Ja, genau. Also dann die jeweilige Partei stellt dann einfach keinen Direktkandidaten auf.
Das ist okay. So und damit kämen die.
Also das wäre so der Trick, den man da eventuell ziehen könnte. Ist auch historisch schon vorgekommen. Also bei der allerersten Bundestagswahl 1949 gab es tatsächlich drei unabhängige Kandidaten, die auf diese Art und Weise, also formal unabhängige Kandidaten, die auf diese Weise in den Bundestag eingezogen sind. Das waren eigentlich Kandidaten entweder der FDP oder der DP oder von mehreren Parteien, die dann sozusagen für ihre Liste keinen Direktkandidaten aufgestellt haben, aber öffentlich bekannt gegeben haben, dass sie diesen scheinbar unabhängigen Kandidaten unterstützen und der ist dann sozusagen auf deren Ticket in den Bundestag eingezogen. Ja, aber ist seitdem auch nie wieder vorgekommen.
Ja, aber ist doch sensationell. Endlich sind wir auf dem Zynismus-Level, den ich gesucht habe. So. Ja, ist doch perfekt. Super. Also, vielleicht ist also alles nur eine Riesenaufregung. Was aber doch jetzt passiert ist, wenn ich das richtig verstehe, ist ja, dass, und du hast ja auch gerade schon gesagt, also das ist quasi ja die beiden Schwesterparteien, das muss man vielleicht noch dazu sagen, CSU und die Linke sind ja Schwesterparteien.
Richtig.
Dass die beiden jetzt gemeinsam vor dem Bundesverfassungsgericht klagen.
Das erlebt man auch selten, das ist nicht so
einfach. Genau, also liebe HörerInnen, für den Fall, dass ihr das nicht gemerkt habt, war ein Witz. Ja, es sind keine Schwesterparteien, sondern das sagt man über CDU und CSU. Natürlich
aber
sind
es
die
war
beiden,
kein Witz, dass die beiden jetzt wahrscheinlich gemeinsam klagen werden.
Genau, so, ne, die beiden sind sie eigentlich Spinnefeind, klagen aber eben und eigentlich, also solltet ihr schon mal irgendetwas jemals mit Politik gehört haben in den letzten drei Wochen, habt ihr genau diesen Take, dass das aber sehr unwahrscheinlich ist, dass die beiden das zusammen vor dem Bundesverfassungsgericht machen. Huiuiui, das hat man noch nie gesehen. Hat einfach jeder schon gesagt, deswegen war es ein kleiner Witz. So, ist aber sehr unwahrscheinlich, aber natürlich machen sie es trotzdem, weil beide berechtigtes Interesse haben. Bei der CSU ist es so ein bisschen so, die wissen halt noch nicht so genau. Und bei der Linken ist es ein klares Existenzproblem, weil nämlich nicht ganz klar ist, ob die es überhaupt nochmal in den Bundestag schaffen. Aber das sehen wir dann, ja.
Aktuellen Umfragen dümpeln sie tatsächlich um die 5% rum.
Ja, so, wir werden das erleben.
Genau.
So, wenn wir jetzt aber doch gerade schon bei der Dystopie sind, hast du jetzt ja gerade vorhin schon gesagt, dass du jetzt dazu noch mal eine Theorie hast.
Genau, weil da habe ich mich nämlich auch gefragt, weil warum das so kurzfristig noch mit reingenommen wurde und warum überhaupt.
Ja.
Und da ist jetzt meine Arbeitshypothese, nenne ich das mal, um das Wort Verschwörungstheorie zu vermeiden, dass das nämlich genau dazu diente, der CDU und der Union zu zeigen, ey Leute, entweder kommt ihr bei den nächsten Reformen, die ja noch anstehen, kommt ihr mit ins Boot, dann nehmen wir das wieder zurück. Und dafür unterstützt ihr aber alle anderen Punkte. Um jetzt einfach der CSU zu zeigen, wir meinen es ernst hier, das ist keine Übung. So, wir ziehen das jetzt durch und dann kommen die nächsten, bei der nächsten Reform, wenn auch Wahlalter 16 kommt, dann stimmt ihr auch Wahlalter 16 zu. Weil für Wahlalter 16 brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit, dafür muss das Grundgesetz geändert werden.
Boah, ey.
Das ist eine Arbeitshypothese.
Aber ist den Wahlalter 16 so wichtig, dass sie da sowas mitmachen würden?
Den Grünen ist das so wichtig und der FDP auch.
Ja, klar, logisch.
Weil die haben das beide im Wahlprogramm stehen.
Ja, und ganz ehrlich, also die FDP hat jetzt
und
alle...
Entschuldigung.
Die FDP hat jetzt alle 18-Jährigen verprellt. Für immer. Die brauchen halt neue Wählerinnen jetzt.
Richtig. Ja. Und es kommen ja noch andere Themen. Also es sind ja noch mehrere Sachen. Ich glaube, da sind noch andere, wo man auch eventuell auch juristisch ein bisschen, ja, ich sag mal, unbekanntes Terrain betritt, wenn es hier um die paritätische Repräsentanz von Männern und Frauen geht. Da braucht man schon den Rückhalt der Union, dass man das gemeinsam abstimmt, damit eben das nicht sofort wieder vom Verfassungsgericht landet. Also die nächste Reform wäre schon wichtig, da wieder eine breite Unterstützung im Parlament herzustellen. So wie man es ja sonst bei Wahlrechtsreformen eigentlich macht, dass man versucht, irgendwie einen breiten Konsens zu finden, damit das eben nicht sofort wieder kaputt geklagt wird. Und eben, damit es auch einfach so eine allgemeine Legitimation hat, weil eben fast der ganze Bundestag zugestimmt hat.
Ja, aber dann bringt die AfD es vor das Bundesverfassungsgericht. Die haben ja auch kein Interesse daran, da irgendwie paritätisch was zu machen.
Ja.
Die haben keine Mitglieder unter Paritätisch.
Solange sie, ja, aber ich glaube, solange sie keinen Nachteil dadurch haben, konkret, machen die sich den Aufwand nicht, glaube ich.
Eventuell ist ihnen genug, die Regierung vorzuführen.
Ja, das mag sein, aber.
Wir suchen händeringend ein paar Nazinnen. es ist ein Traum. Ja, nun, wir werden sehen. Ich meine, ich habe gehört, einige von denen können sie ja vielleicht aus der Schweiz nehmen noch. Vielleicht kennt ja Alice Weidel noch ein paar. Okay, gut. Erstmal eine sehr gute Theorie. Also tatsächlich glaube ich, dass das wäre halt ein so schlauer Move, dass ich nicht sicher bin, ob ich denen das zutraue.
Das ist genau mein Problem.
So, ja, das ist aber
irgendwie so, auf der einen Seite so, ja, macht irgendwie Sinn, aber auf der anderen Seite so, Alter, nee, ich glaube, sind die wirklich
ja,
so
wer weiß. Also,
weit weil, in die Zukunft?
Also,
aber manchmal schon.
Wenn, dann kam es von der FDP, weil die sind so scheiße drauf. Hm. Die sind so gerissen.
Genau, und die Grünen haben sich dann gedacht, oh geil, endlich mal auf der Gewinnerseite sein.
Ja, haben wir jetzt gerade im Koalitionsausschuss wieder gesehen.
Ja, dass, genau.
Die können nicht verhandeln.
Jedenfalls, lass uns nicht darüber sprechen. Nein, machen wir jetzt ja auch gar nicht. So, sondern aber einfach jetzt nochmal, um das klar zu machen, also der Grund, weswegen ich das gar nicht so besonders weit hergeholt jetzt finde, ist eben tatsächlich, das kann man ja mal wirklich sagen, dass natürlich die Grünen und die FDP einfach massiv von einer Wahlrechtsreform, die halt eben ein Wahlalter ab 16 vorsieht, profitieren würden.
Ja, ja, genau.
Und ich glaube auch, dass die SPD immer noch so sagt, na, vielleicht können wir auch noch ein bisschen coole Kids sein, so, weil wir waren ja auch mit dabei. So. Mhm. Und wer aber garantiert definitiv absolut gar keine Chance hat, irgendwas davon abzubekommen, ist aber die CDU.
Das so. Ist falsch.
Ja, weil,
ich dachte, du sagst jetzt Olaf Scholz.
Nein. Weil dann kommt nämlich vor der nächsten Wahl, kommt dann wieder der Rezzo mit den blauen Haaren und den versteht man nämlich nicht und dann weiß wieder keiner genau und so weiter. Und der macht dann wieder ein Video, die Zerstörung der kleineren, der CSU von mir aus und dann ist alles wieder vorbei. Und davor haben die, glaube ich, mich richtig doll Angst. Ja, also das glaube ich nämlich sehr wohl. Ja, naja, mal gucken. Wir werden sehen, was da dann auf uns zukommt. So, waren das die einzigen beiden Sachen, die in der Wahlrechtsreform jetzt fundamental wichtig waren, oder gab es noch kleinere Sachen?
Also es gab ursprünglich ja den Plan, die Erst- und Zweitstimme umzubenennen. Also die Erststimme sollte dann Hauptstimme heißen und die Zweitstimme sollte Wahlkreisstimme heißen, was auch sehr viel mehr Sinn gemacht hätte. Das wurde aber dummerweise dann kurz vorher wieder rausgenommen.
Moment, und, stopp, ja. Jetzt musst du es mir aber, weil das habe ich jetzt, aber die Erststimme ist doch bis jetzt die gewesen, mit der ich in meinem Wahlkreis den Direktkandidaten,
genau.
Das ist jetzt getauscht worden, oder was?
Nein. Oder vielleicht habe ich es auch gerade falsch rum erzählt. Die Zweitstimme wäre dann Hauptstimme.
Aha,
was dann auch,
jetzt macht's
Sinn. Okay. Ich glaube, dann habe ich es eben falsch erzählt. Also Zweitstimme wäre Hauptstimme geworden und Erststimme wäre Wahlkreisstimme.
Fair, okay, macht Sinn. Ja, so, und das hat man nicht gemacht, weil...
Das hat man dann, weil die alten Begriffe haben sich bewährt.
Es ist viel zu offensichtlich sonst, sonst wüsste es man nicht, was gemeint ist.
Viel zu verständlich sonst.
Genau. Ja, das ist tatsächlich, aber es war tatsächlich die offizielle Begründung, die alten Begriffe haben sich gewährt.
Ja, das stand so in der Begründung im Ausschussprotokoll.
Während es Umfragen gibt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung keine Ahnung hat, was Erststimme und Zweitstimme sein soll.
Richtig. Nein, ich weiß auch nicht, bei wem die sich bewährt haben, aber
naja, bei der Hälfte aller WählerInnen, also den Leuten, die über 60 sind.
So. Nee, nicht mal. Es sind über 60% oder so, die das nicht verstehen. Also fast zwei Drittel.
Okay, krass. Na gut. Naja, gut. Okay, so.
Ja, das war noch eine Änderung.
Wir hatten früher ein Politikbuch, da war so eine schöne Straßenumfrage drin. Da haben sie Leute gefragt, was Erststimme und Zweitstimme sind. Ich weiß noch, da stand drin, war so ein Ehepaar, das ganz stolz erzählt, ja, das ist für Leute, die Ehegattensplitting machen, dass sie sich auch das so gerecht aufteilen können.
Kerstin! Du musst beim Ersten, da musst du den Kohl anklicken, ankreuzen. Kerstin, hast du gehört, den Kohl?
Ja, Rainer! Ah, ist das super. Großartig. Klappt bestimmt toll. So, geben Sie auf bitte Ihre Stimmzettel kommen hier in diese Urne rein. Das sieht aber verdächtig nach einem Mülleimer aus. Nein, kein bisschen. War schon immer so.
Nein, es ist ein Aktenvernichter.
Richtig. Ah, okay.
Ja, das wurde noch geändert. Dann wurde jetzt die Anzahl der Sitze festgeschrieben auf 630.
Aha.
So, das war also vorher, wären es ja in der Zielgröße 598 gewesen, was sich daraus ergab, dass es 299 Wahlkreise gibt und dann einem quasi theoretisch ein Direktkandidat und ein Listenkandidat ergibt dann 598. Das war denn jetzt aber ein bisschen zu wenig, deswegen haben sie es jetzt auf 630 gesetzt. Und das ist, aber die bleibt eben dadurch fest, dass es eben keine Überhangmandate mehr gibt. Und ich glaube, diese Erhöhung auf 630 kam dann daher, dass man, also die Begründung war, dass man die Wahrscheinlichkeit verringern wollte, dass dann tatsächlich DirektkandidatInnen leer ausgehen. So wurde es jedenfalls verkündet.
Genau, das war ein Entgegenkommen gegen die Union, die das vorgeschlagen hat. Und die übrigens, das fand ich auch schön, dass die Grundmandatsklausel abgeschafft wurde. Das war wohl auch ein Rechtsexperte der Union, der das massiv empfohlen hat.
Ja, aber auch nur, um zu begründen, warum die den ganzen Gesetzesentwurf ablehnen. Also
Was? Weil das ist nämlich gerade mal eine sehr wichtige Sache. Weil ich habe nämlich auch gehört, also das war nämlich dann, was ich irgendwie mitbekommen habe, dass die Abschaffung der Grundmandatsklausel eigentlich eine Idee der CDU-CSU war.
Nur der CDU. Die haben sich da nicht abgesprochen.
Das ist mir egal, ja, weil das ist für mich eine Partei. Die können mich jetzt mal. Also sie können halt nicht die ganze Zeit irgendwie in CDU-CSU, nein, wir sind aber zwei Parteien. Ja, ist mir egal.
Das geht auch immer nur, wenn es gerade passt.
Genau, also tut mir leid. Mitgehangen, mitgefangen. So, also jedenfalls von dieser Fraktion eben, ja, so, dass also die jedenfalls gesagt haben, ich nehme es zurück, du hast natürlich einen fairen Punkt, Quink, weil ich habe mich jedenfalls auch gefragt, also ich meine, der Merz ist ja schon jetzt vielleicht nicht der angenehmste Mensch, aber warum haut der dem Söder eine so rein? Ich habe eine Idee, warum, aber egal.
So, und nee, das wäre ja auch zum Nachteil der CDU, weil das
genau. Kommt, warum haut sie sich selber so einen rein? Aber ich meine, es ist März. Es ist einfach März. Gut. Und jetzt ist aber dann doch die. So, also, und das wurde aber immer so gesagt, dass das deren Idee war. Und jetzt sagst du aber, das war deren Idee, um das abzulehnen? Verstehe ich nicht.
Nein, also. In der ganzen Ausschussberatung und so weiter, in den ganzen Beratungen hat die CDU und die Union, sagen wir es mal so, ja natürlich Argumente gefunden, warum dieser Gesetzentwurf abzulehnen ist. Ja. Und eines ihrer Argumente dafür war eben, dass das ja auch so mit der Grundmandatsklausel überhaupt nicht mehr übereingehen würde, weil das macht dann ja gar keinen Sinn mehr, wenn man auf der einen Seite die Erststimme so entwertet und das Direktmandat so entwertet und auf der anderen Seite aber die Grundmandatsklausel beibehält. Und diese Argumentation ist ein bisschen nach hinten losgegangen.
Das ist aber wirklich doof.
Das haben sie irgendwie nicht zu Ende gedacht, so richtig, glaube ich.
Oh, es ist, ich weiß nicht.
Weil sie damit recht haben. Also, ne, ich finde, so rein logisch und rein verfassungsrechtlich haben sie, ist das ein schon total wichtiger Punkt. Wenn du tatsächlich das so entwertest und sagst, das Direktmandat greift halt nicht mehr oder hat halt keinerlei Auswirkung mehr darauf, dass du in den Bundestag kommst, dann macht die Grundmandatsklausel tatsächlich keinen Sinn mehr.
Kennt ihr den alten Zeichentrickfilm Asterix erobert Rom?
Ja.
Da gibt es einen Karatekämpfer, der alle total besiegt und Obelix fertig macht und dann sagt Asterix, ich habe keine Ahnung davon, kannst du mir das erklären? Und er sagt, ja, jetzt knoten genau. Sie meinen linken Arm und jetzt knoten Sie den rechten Arm und jetzt knoten Sie noch beide meine Beine und jetzt bin ich völlig wehrlos. Sie haben gewonnen. Ups.
Oh, so. Ja.
Kann das sein, dass Sie irgendwie das nachgespielt haben? Das ist wirklich gut. Oh Mann. Ja. Ah, ist das schön. Also entschuldigen Sie mal bitte, wenn Sie das so machen würden, ja, dann müssten Sie auch das machen, um uns so richtig kaputt zu hauen, ne? Und das wäre ja schon ganz schön. Also das wäre ja ein starkes Stück. Und die Grüne, FDP und der SPD so, geile Idee.
Ja, ja.
Krass, voll gut. Okay.
Also die haben da wahrscheinlich vor allem an die Linke gedacht, die die Union dann ja natürlich sehr gerne auch wirklich raushaben würde aus dem Bundestag.
Genau. In dem Vorschlag, den ja die Union vorgelegt hatte, die hatten keinen richtigen Gesetzesentwurf, sondern nur so ein Eckpunktepapier, da stand ja zum Beispiel drin die Grundmandatsklausel, glaube ich, von 3 auf 5 oder 15 Mandate, glaube ich, zu erhöhen. Das war halt auch ganz klar ein Versuch, die Linke rauszukriegen.
Und es kann natürlich, ach Gott, und es könnte jetzt aber natürlich auch sein, dass natürlich nicht einfach die Grundmandatsklausel wieder kommt, weil die SPD will ja immer noch ihren Willen haben und dass sie wirklich sagen, pass mal auf, ihr stimmt jetzt Wahlalter ab 16 mit und dafür machen wir vielleicht, erhöhen wir es vielleicht so auf 15 Sitze. Wie wär's?
Ja, dafür müssen sie ja wieder reinnehmen.
Ja, na klar. Aber dass das Angebot ist, weil natürlich, wenn sie jetzt sagen würden, nee, wir rollen das einfach wieder zurück, dann ist das, also das ist, ne, so. Ja, aber,
oh Mann. Ja, das kann sein, genau, dass wir dann sagen, ja, komm hier, wir kriegen die, wir ihr gebt uns Wahlalter 16 und dafür kriegt ihr dann Grundmandatsklausel 5 Sitze oder
so. Ich sehe gerade 16 Richterinnen und Richter vor mir, die richtig Bock haben. Ja, so, irgendwie so, wie was? Ah, eine Verfassungsklage. Kaum habe ich hingeguckt, schon war sie wieder weg. Ja, es ist sensationell. Oh Gott, okay. Ja, schön. So, also, und jetzt ist das ja. Das ist jetzt also Gesetz oder eben vielleicht noch nicht, weil vielleicht noch der Bundespräsident Frank-Walter Mayer, Frank-Walter Steinmeier heißt er natürlich, weil natürlich der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier da jetzt vielleicht, nein, nicht vielleicht, weil der noch seinen Foto darunter setzen muss.
Aber wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass das jetzt
macht er, ja, also einfach, falls ihr euch jetzt auch Sorgen macht, liebe HörerInnen, der hat keine Wahl. Ja, es ist nicht so, dass der
das. Naja, er hat schon, aber er hat nicht geäußert, dass er es nicht tut. Also er kann auch die Unterschrift verweigern und das zurückgeben. Aber das ist extrem selten.
Ist das schon mal passiert? Ich dachte, das wäre noch nie passiert, oder?
Aus Köhler. Ist schon mal passiert.
Ehrlich?
Ja.
Okay.
Horst Köhler hat schon die Unterschrift unter Gesetz verweigert. Ich weiß gerade auch nicht mehr, worum es ging, aber.
Sagte auch,
okay, na gut, okay, fair.
Mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Da muss schon was Größeres kommen.
Ja, okay, gut. Also, wie immer sei. So, das ist jetzt also So. Und über das, was noch kommt, können wir jetzt gerade natürlich nur schwierig reden. So, jetzt, also, falls es jetzt gleich noch irgendetwas Technisches zu diskutieren, könnt ihr das gerne noch anhängen oder so. Aber ansonsten würde ich mich jetzt ganz gerne mal ein bisschen in den Diskussionsteil übergehen.
Da wären wir längst.
Ja, so ein bisschen sind wir das natürlich schon. Aber was mich jetzt halt eben einfach interessiert ist, also was ich gehört habe, ist nämlich, dass da jetzt eine ganz viel schlimmere Gefahr von ausgeht. Von all dem, was wir jetzt gesehen haben, nämlich nicht, dass etwa die Linke nicht reinkommt oder die CSU nicht reinkommt oder irgendwer nicht reinkommt, sondern dass jetzt die, gibt es eine, die Abgeordneten? Das ist geschlechterneutral, oder?
Ja.
Gut. Ja. Okay. Also, dass nämlich die Abgeordneten von irgendwelchen Parteien jetzt dann irgendwie finden, dass dieses Gesetz super nach Lulu riecht und jetzt bis zur nächsten Wahl warten und das dann wieder umschreiben. Und dann finden dann aber wieder alle, dass das doof ist und dann kommt die nächste Wahl und dann schreiben es wieder alle um. Und dann kommen die nächste und so weiter. Und das führt dann dazu, dass also andauernd jetzt nach jeder Wahl immer alles umgeschrieben wird und dass wir dann also so in dieses Gerrymandering, ja, wir redeten hier in diversen Podcasts darüber, dass das in England und eben den USA und so so ist. Also im Wesentlichen werden da Wahlbezirke die ganze Zeit umgeschrieben, damit irgendwelche Leute da gewählt werden. Also mit anderen Worten, dass also jetzt jede Regierung immer die Wahlrechtsreform so ändert, dass es ihr besonders hilft. So, das ist jetzt die Gefahr, die gesehen wird. Oder zumindest die Gefahr, die diskutiert wird. Und genau da will ich mich jetzt hin. Ist das wirklich der Zustand der deutschen, des Deutschen Bundestages, dass das wahrscheinlich ist?
Kling, fang du an.
Ja, also es ist erstmal grundsätzlich so, das Wahlrecht steht nicht im Grundgesetz. Da steht nur drin geheime Wahl und noch irgendwas.
Ja, offensichtlich das Alter, weil...
Ja, und das Alter, genau. Ja? Ja. Das war es aber auch schon im Wesentlichen.
Okay, geheim, Alter, tipptopp.
Geheim, ja, Alter. Geheim, gleich, was war das, vierte, dritte?
Geheim, gleich,
zugänglich, weiß nicht.
Ja, okay.
Also es ist jedenfalls... jedenfalls, du kannst es halt mit einfacher Mehrheit ändern. Das ist tatsächlich so. Und das ist tatsächlich auch die Gefahr, weshalb die manche denken, okay, wenn jetzt hier eine andere Regierung kommt, was ja wahrscheinlich ist, dass das passiert, dann wird die das direkt nach ihrem Gusto wieder umschreiben. Dann kannst du dagegen zwar Verfassungsklage einreichen, aber solange die das ein bisschen einen gewissen Rahmen halten, wird das Bundesverfassungsgericht möglicherweise auch sagen, ja, okay, da ist jetzt so nichts dran zu beanstanden, egal was wir davon halten, dass sie es mal eben so wieder geändert haben.
Ja, ich sehe auch da tatsächlich die Gefahr. Eben gerade weil so ein bisschen ja auch davon abgewichen wurde, von dem bisherigen ja, Leitfaden, so, der es ja so war, dass man eben versucht hat, eine breite Unterstützung für ein Wahlrecht herzustellen und dass einfach ganz selten mal ein Wahlrecht tatsächlich mit nur einfacher Mehrheit geändert wurde. In den allermeisten Fällen hat man halt versucht, das mit einer Zweidrittelmehrheit abzustimmen. Und dass man da jetzt von abgewichen ist, es könnte tatsächlich echt so ein bisschen ein Dammbruch sein. Zumal es eben jetzt auch die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, dass man ja auch die Union so ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat, eben mit dieser Änderung der Grundmandatsklausel dann spontan noch, dass da möglicherweise tatsächlich die dann sich denkt, ja, was ihr könnt, können wir schon lange. Und dann das gleiche Spiel wieder zurückdreht und dass dann wirklich in jeder Legislaturperiode das immer hin und her geht. Also, es könnte möglicherweise wirklich so sein, dass das diese politische Kultur oder das Niveau der politischen Kultur da deutlich nach unten gezogen hat.
Also, aber genau das ist ja eben der Punkt. Aber wie kann das denn sein? Weil, also ich meine, also ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass ich verhältnismäßig informiert bin. Und ich habe bis jetzt eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass immer sofort alle Gesetze wieder zurückgedreht wurden. Oder ist das doch, war das vorher auch dann immer so? Ist das so, keine Ahnung, hier, Schröder ist weg, Hartz IV wird erstmal weggemacht. Ist ja nicht passiert. Ja, oder Schröder ist weg, Nord Stream 2 wird erstmal dicht gemacht. Ist nicht passiert. So.
Nee, aber also die politische Kultur hat sich jetzt aber in den letzten Jahren, finde ich, schon verändert. Also das war jetzt in den, gut, wir hatten jetzt auch 16 Jahre lang einfach die gleiche Partei als Redelsführer oder nee, Redelsführer ist nicht das richtige Wort.
Als Regierung.
Oder als Regierung, ja, das war.
Das ist, glaube ich, das richtige Wort.
also etwa die gleiche Regierungspartei,
die Redelsführer
insofern war da auch einfach der Bedarf nicht so da. Und dann war es auch einfach schon so lange her. Ne? Gut, bei Hartz IV jetzt nicht, aber bei Hartz IV hat die Union damals ja auch mitgearbeitet. Da hatten die ja gar kein Interesse, das zu ändern.
Klar.
Aber wenn du dir mal zum Beispiel das Hin und Her mit dem Atomausstieg anguckst, so, ne, das ist ja auch mehr oder weniger jede Partei, die dann da irgendwie mit drin ist, ändert irgendwas am Atomausstieg. Das ist schon mal vorgekommen bei bestimmten Themen, die einfach sehr umstritten sind. Ich habe aber tatsächlich den Eindruck, dass sich da die politische Kultur wirklich auch verändert hat. Auch wenn du dir so Sachen anguckst, wie bestimmte andere Sachen laufen, mit wie die Ausschussarbeit behandelt wird, dass es halt immer häufiger vorkommt, dass den Ausschüssen erst sehr kurzfristig irgendwelche Unterlagen zur Verfügung gestellt wird, dass die gar keine Gelegenheit haben, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und dann am nächsten Tag direkt abstimmen sollen. Gut, ich habe das, bevor wir jetzt mit dem Podcast angefangen haben, die letzten Legislaturperioden, habe ich das jetzt nicht so intensiv verfolgt. Kann auch sein, dass das da schon dauernd vorgekommen ist. Andererseits beschweren sich aber auch die Abgeordneten sehr laut darüber, dass das manchmal ein bisschen, also dass sie halt gar nicht mehr richtig die Zeit haben, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Mag natürlich auch jetzt den ganzen Krisen geschuldet sein und dadurch, dass man einfach schnell handeln muss, kann auch ein Grund sein. Aber ja, ich weiß, ich bin so ein bisschen besorgt darüber, wie sich das so entwickelt. Und
aber Quink, jetzt sag doch du mal, also jetzt mal angenommen, ja, nächste Wahl kommt, Bundeskanzler Friedrich Merz. Würdest du wirklich sagen, dass Friedrich Merz so ein Typ ist, der da einfach ja. so...
Ich bin nicht Quink, aber ja.
Ja, also du merkst es an Diskussionsstil tatsächlich von Merz auch persönlich. Wenn der irgendwo ist und eine Chance hat, selbst Themen zu setzen, der redet nicht über die großen politischen Themen des Tages. Der redet gerade so viel darüber, wie er meint, da kann er seine eigene Farbe reinbringen. Dann schweift er sofort ab in Themen wie Gendern und die bösen Ausländers und so. Wo er weiß, da erreicht er ein gewisses Klientel mit. Es ist eine sehr trumpistische Art, Politik zu machen, wie die er pflegt. Und ich glaube auf jeden Fall, dass der nicht nur, weil seine Partei zum Vorteil gereicht, wenn er da nochmal was ändert, sondern auch, weil das ein Stil ist, den gewisse Leute einfach cool finden. So, jetzt kommt hier der starke Mann Merz und der macht erstmal das rückgängig, was diese scheiß Vorgängerregierung da verbrochen hatten. Da muss man sich nur mal umgucken, wie in gewissen Kreisen über diese Regierung gesprochen wird, insbesondere über die Grünen. Da wird auf jeden Fall gefeiert, wenn der Mann dann da Dinge rückgängig macht.
Hm. FDP ja genauso. Also, ne, jetzt haben sie in den letzten Landtagswahlen überall, sind sie aus allen möglichen Landtagen rausgeflogen oder haben es nur ganz knapp reingeschafft und sind aus der Regierung rausgeflogen. Und schon waren die ganzen progressiven gesellschaftspolitischen Themen waren komplett auf Standby. Da ist gar nichts mehr passiert, weil sie damit eben bei eben genau diesem Wähler, dem gleichen Wählerklientel, das auch Merz immer versucht anzusprechen, dann nicht mehr punkten konnten. Und das haben sie alles, den brauchst du halt nicht mit irgendwie neuem Namensrecht kommen oder Selbstbestimmungsgesetz oder so weiter. Das war alles erstmal auf Pause gesetzt, bis man sich jetzt darauf geeinigt hat, dass man irgendwie neue Autobahnen baut, weil das dann auch wieder so ein Thema ist, mit dem man eben bestimmte Leute anspricht. Und so, es ist halt der gleiche Politikstil irgendwie. Also selbst Herzensthemen der eigenen Partei und die im eigenen Wahlprogramm tief verankert sind, werden auf Pause gesetzt oder werden zurückgestellt, einfach weil es eben dann bestimmte Leute, die einem dann doch noch zur Macht verhelfen können, nicht gefällt.
Oder es eben nicht anspricht.
Ja. Oder es sie halt nicht anspricht, man sie damit nicht abholt, ja.
Aber ich meine, eigentlich ist doch das ganz eine faszinierende Angst, oder? Also, weil das war das Erste, was mir nämlich eingefallen oder was ich mir gedacht habe. Also, ich meine, unter uns gesprochen, das kann ich jetzt ja mal, ich kann das jetzt ja mal disclosen. Ich denke, ihr habt recht. Ja. Ich halte natürlich auch nichts von, also ich glaube, also Wenn mir jemand sagen würde, aber vertraue doch auf die Ehre von Friedrich Merz. So, ja.
Und wenn ich davon meine, abhängt, dann haben wir ein Problem, glaube ich.
So, und ich werde nichts weiter dazu sagen, was justiziabel sein könnte, von daher. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, damit das aber doch in irgendeiner Form, ja, wie soll ich sagen, also das Einzige, anders. Wir sind jetzt in einer Situation, dass es eben sein könnte, angenommen, ja, das war kein Winkelzug, sondern man hat jetzt einfach und keine Verhandlungsmasse und also hier die Grundmandatsklausel meine ich, ja, sondern das war völlig ernst gemeint und die finden die einfach doof. Die wollen sie jetzt komplett wegmachen und die bleibt jetzt weg. Und das wird am Ende dann also ein Problem für die CSU zum Beispiel. Mhm. So, und dann kommen die nicht rein. Das schädigt doch auch total die CDU. Und wenn die CSU, ich sag mal, deutschlandweit antritt, gleiches Thema, ja. So, weil dann hast du halt da irgendwie so dieses Ding. Das heißt, es muss doch allen Beteiligten klar sein, dass wenn sie, also ich meine, anders, es gab ja Gegenvorschläge. Oder es gab einen Gegenvorschlag und dann hat man ja irgendwie so ausgerechnet, dass das irgendwie alle Parteien total schädigen würde, außer die CDU-CSU.
Ja, ja, das Grabenwahlrecht.
Das Grabenwahlrecht.
Schön.
Ja, okay, das Grabenwahlrecht. Ja,
einhergeht mit einer Reduzierung der Bundestagswahlkreise. Das heißt, da wäre dann auf jeden Fall in irgendeiner Form Gerrymandering gekommen, weil die hätten einfach neu gezeichnet werden müssen.
Aha, okay, also die, oh Gott, also, ich fasse das kurz zusammen. Auf der einen Seite haben wir ein, hey, wir haben hier das Problem mit der Größe und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir eine super gute Idee, hat in den USA top funktioniert. Wir machen Gerrymandering. Schön. So, also auf jeden Fall, so, das war der Gegenvorschlag. Ist denn davon auszugehen, zu irgendeinem Zeitpunkt, dass das überhaupt verfassungskonform sein kann? Dann? Ich meine, wenn wir jetzt davon reden, was, also, ne, ihr habt jetzt ja gerade davon gesagt, dass all diese Sachen eben nicht im Text, im Grundgesetz, wollte ich sagen, eigentlich drinsteht. Das heißt also, da müsste jetzt schon ganz eindeutig sein, dass also eine Partei oder eine bestimmte demokratische Grundsache angegriffen wird durch das neue Gesetz, damit das Bundesverfassungsgericht auch wirklich sagt, ja, also, das müssen wir jetzt, das geht so nicht. So, und ich meine, bei diesem Grabenwahlrecht, also da guckst du einmal auf die Zahlen und was sie sich vorstellen und denkst dir so, ja, also, aber so nicht. Ja, so, also das ist doch völlig klar, dass das nicht passieren kann. Selbst dann nicht, wenn die das beschließen. Also, weißt du, was ich meine?
Ja. Also, ich glaube, mit einer reinen Verringerung der Wahlkreise hätten die jetzt verfassungsrechtlich kein Problem.
Klar, klar.
Das würde hingehen. Klar, das Grabenwahlrecht, das damit würden sie nicht durchkommen.
Genau.
Das müssten sie sicherlich nochmal anpassen, aber die CSU und die Union hat da durchaus Zugriff auf diverse Verfassungsrechtler, die in ihrem Sinne da in der Lage sind, einen entsprechenden Gesetzentwurf auszuarbeiten, der dann auch verfassungskonform wäre. Man muss halt
klar
schon darauf achten, dass jede Stimme das gleiche Gewicht hat.
Mhm, genau.
Das ist so der zentrale Punkt, der auch in den Urteilen vom Verfassungsgericht immer eine große Rolle gespielt hat. Solange man das aber einigermaßen umgesetzt kriegt, kann man auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen tweaken, dass dann doch noch mal so eben 3 oder 4 Sitze extra rausspringen.
Total fair. Ich will aber einfach nur sagen, dass es jetzt ja sehr unwahrscheinlich ist, dass sich das in irgendeiner Form groß hochschaukeln kann, weil, also jetzt, keine Ahnung, gehen wir mal davon aus, CDU und SPD machen die nächste große Koalition. Unwahrscheinlich ist es ja nicht. Wir sehen es gerade wieder in Berlin. Wir machen also die nächste große Koalition und die SPD hat gemerkt, ach du meine Güte, die jungen Leute haben uns ja immer noch nicht gewählt. Na, sowas. Ja, und sagen dann, wir, die SPD, wir haben 20% oder 23%, die CDU hat nur 21%, lasst uns doch den Merz zum Bundeskanzler machen. Ja, Entschuldigung, ich werde polemisch. Nein, was ich sagen möchte ist, es gibt eine große Koalition, die haben gemeinschaftlich über 50%. So. Und die beschließen dann jetzt also, dass sie das Wahlrecht eben doch nicht so toll fanden und wollen das jetzt irgendwie verändern. Dann haben sie aber doch auch nur einen ganz gewissen Spielraum und vor allem zwei andere Probleme. So denke ich mir das zumindest. Und ihr dürft mich gerne beide korrigieren, wenn ich das völlig, wenn ich da naiv bin. Aber das ist jetzt meine ernsthafte Meinung. Sie haben nämlich entweder die Möglichkeit, dass sie das ernst nehmen und möglichst schnell durchprügeln, so ein bisschen so wie die jetzige Koalition, weil ich meine, also sie haben immer noch die Hälfte vor sich, man hat jetzt noch viel Zeit vor der nächsten Wahl, etc., etc. Oder aber sie wollen einen fiesen Wahltrick machen, machen Gerrymandering-Wahlrecht, wo nur die SPD und die CDU wieder von profitieren und machen das so, dass es kurz vor der Parlamentspause vor den Wahlen quasi durchgeprügelt wird. Sodass auch garantiert das Bundesverfassungsgericht keine Zeit mehr hat, sich noch damit zu beschäftigen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass man dann sowas zünden kann wie, also liebe Leute, ihr könnt nicht das Wahlrecht zwei Tage vor der Wahl ändern und dann sowas daraus machen. Das hat jetzt ein Veto und wir wählen wieder nach dem alten Wahlrecht, zumindest für diese Wahl. So. So stelle ich mir das vor. Ist das nicht so? Doch, oder? Das wäre doch so.
Das müsste man ja so einen Verfassungsrechtler fragen. Aber ich, so ähnlich würde ich mir das auch vorstellen. Erstens, das Verfassungsgericht kann echt schnell sein, wenn sie wollen.
Ja, genau.
Also das kriegen die zur Not auch in zwei Wochen hin.
Ja, genau.
Per Eilbeschluss und hast du nicht gesehen. Und natürlich hast du auch immer die Wahl, also jeder Wähler, jede Wählerin hat die Möglichkeit, eine Wahl auch anzufechten. Und auch Fraktionen haben diese Möglichkeit, eine Wahl anzufechten.
Genau.
Und das wäre dann auch nochmal zur Not eine Möglichkeit, dann das dann sozusagen aufzuhalten, dass das dann tatsächlich kommt. Also die Möglichkeiten sind tatsächlich begrenzt. Man muss schon auch eine potenzielle große Koalition muss schon irgendwie sich in den groben Grundsätzen aus dem Grundgesetz sich bewegen, wenn sie keine Zweidrittelmehrheit zusammenkriegt. Aber es gibt ja trotzdem einmal, wie gesagt, durch diese ganze Wahlkreiszuschnittsfrage, das ist ja der Klassiker aus den USA auch, den man kennt, und aber auch an ganz vielen anderen kleinen Stellschrauben kann man Sachen drehen, die zwar immer noch verfassungskonform sind, die aber trotzdem einer Partei oder mehreren Parteien einen Vorteil gegenüber anderen bieten. Wie jetzt zum Beispiel eben auch diese Grundmandatsklausel ab drei Parteien. Also wenn man nur eins gewinnt, es gibt ja auch einzelne
oder ab
drei Direktkandidaten,
ja.
Genau. Es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, in Bayern hat auch irgendwo ein freier Wähler oder so, also ein Kandidat der freien Wähler ein Direktmandat gewonnen, der ist aber nicht reingekommen, weil er war der Einzige.
Mhm.
Also dann, ne, du halt, es sind ja kleine Parteien, sind ja einfach auch schon allein durch die 5%-Hürde benachteiligt. Also es ist ja nicht hundertprozentig gleich und hundertprozentig gerecht. Also so ein paar Stellschrauben, um bestimmte Parteien und Gruppen auszuschließen oder zu benachteiligen, gibt es ja trotzdem. Also das kann man schon einbauen, wenn man das unbedingt möchte.
Klar.
Und die kann man auch da gilt ja auch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ist ja auch etwas, was lebt so ein bisschen und was sich auch so ein bisschen in Relation zum vorherigen Zustand ist. Und auch da verschieben sich dann möglicherweise Grenzen über die Zeit. Jetzt nicht von einer Legislaturperiode auf eine andere, aber so im Verlaufe von 3, 4, 5, 6, 7 Legislaturperioden.
Gut. Den Bundesrichtern sich einfach ändern, weil je nachdem, wer da sitzt, der kann auch Dinge einfach mal anders einschätzen. Oder die.
Genau.
Wie lange, Entschuldigung, weiß das gerade jemand, wie lange Richterinnen da, die sind nicht auf Lebenszeit da drin, ne, sondern die haben irgendwie so und so, die haben ja selber auch irgendwie Perioden und so, also ich meine jetzt Wahlperioden quasi, gell?
Das weiß ich jetzt nicht.
Das wisst ihr nicht, ist aber egal, also ich bin mir relativ sicher, dass die jedenfalls nicht, also wir sind hier nicht beim Supreme Court, die sind nicht auf Lebenszeit da, vielleicht kannst du es ja gerade mal ansehen, dir Quink. Der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese, also ich meine, nochmal, alles, was wir bis jetzt hier besprochen haben, scheint ja eben immer noch so ein bisschen spekulativ zu sein. Es kann eben wirklich gut sein. Nochmal, ich halte es zwar für ein bisschen zu schlau, was du gerade gesagt hast, Sabrina, aber es kann ja durchaus sein, dass dass der Hintergrund ist, ja, also dass die wirklich diese Grundmandatsklausel als Verhandlungsmasse nutzen möchten. Dass sich dann alles nochmal ändert und so. Aber ich meine, selbst wenn es also jetzt eben so durchkommt und so, kannst du ja nur so viel tun. Also ich habe halt echt so das Gefühl, dass diese Immediate Reaction, also so wie darüber diskutiert wird, und da könnt ihr mir gerne gleich dann auch nochmal widersprechen, habe ich aber eher so das Gefühl, dass es eher so klingt wie, und jetzt hat die Ampelregierung, hat einfach so hier, die hat nämlich die Orders, die der Präsident immer unterschreibt, hier.
Executive Orders.
Die haben nämlich eine Executive Order, haben die nämlich unterschrieben, damit das einfach so durchgeprügelt wird. Die haben das befohlen. Ja, und niemand kann dagegen was machen, außer der nächste Präsident. Und der macht das natürlich direkt und hält es dann hoch und so. Ne?
So. Sonst nur von Schurkendaten.
Ja, genau. Und so weiter. Nein, also ich will einfach sagen, das ist ja nicht, also so wird darüber diskutiert, aber das sehe ich halt nicht. Ja,
Nein, also eine Diktatur hat jetzt hier keiner eingeführt.
Nein.
Also
in den USA hat ja auch keiner
Diktatur eingeführt. Das Abendland steht auch noch, das ist auch noch nicht untergegangen. Das
genau.
So, also
nein, guck, ich meine, in den USA ist ja auch keine Diktatur. Aber was ich sagen möchte ist, du hast halt eben dadurch, dass natürlich ein komplett anderes Wahlsystem dort vorherrscht und so weiter und diese zwei Parteien und all diese Geschichten und der Präsident, der da super mächtig ist und Emmanuel Macron und überhaupt, ja, präsidiales Wahlsystem, all diese Sachen jedenfalls, aber so in der Art wird halt jetzt im Moment so darüber geredet, so als würde das jetzt einfach so dazu führen, dass über die Wahlperioden hinweg sozusagen jetzt nur das Wahlrecht immer genommen wird. Und man muss ja sagen, das ist schon ein sehr zentrales Ding, weil das eben festlegt, wer da sitzt am Ende. Und ich würde mir ehrlich gesagt einfach nur wünschen, dass ich vielleicht ein bisschen besser informiert werde, ob das echt so wahrscheinlich ist, dass ich am Ende bei einem Wahlsystem rauskomme, wo ich gar keine Möglichkeit mehr habe, überhaupt noch sinnvoll, ja, und so weiter. Oder ob das jetzt einfach nur Panikmache gerade ist. Ja. Und eigentlich ändert sich gar nicht so besonders viel, außer vielleicht fliegen die Linken halt raus. Aber das tun sie jetzt auch schon.
Ja, das schaffen die ganz gut alleine, dafür ja? brauchen die das
ja, Wahlrecht nicht. Ja, exakt. Ja, das ist der richtig. Punkt.
Nein, also da ist schon viel Panikmache dabei, glaube ich. Also ganz so schlimm ist es nicht. Wie gesagt, dass an den Grundsätzen im Grundgesetz kommen sie nicht vorbei.
Ja.
Und die kriegst du nur geändert mit einer Zweidrittelmehrheit, die du dann auch eher nicht zusammenkriegst, wahrscheinlich. Es sei denn, du hast dann irgendwann eine große Koalition, die über eine Zweidrittelmehrheit rüberkommt.
Ja,
dann
genau.
Hinkriegen würde, weil die anderen Parteien alle nicht mehr da sind. Ja. So.
Oder du machst es halt wirklich so, dass die anderen Parteien der Opposition dem wirklich auch zustimmen wollen.
Stimmt.
Ja.
Du das hast ist dann meistens so ein Wischiwaschi-Ding.
Ja, du hast gerade
nachgeguckt. Ja, aber das ändert dann ja auch nichts.
Du hast gerade nachgeguckt, wie lange RichterInnen.
BundesrichterInnen, ja, 12 Jahre und die haben auch ganz streng nur eine Amtszeit.
Ach, eine, okay. Siehst du. Ja, okay, 12 Jahre. Na gut. Immer noch lang, aber ja nicht schlecht. Finde ich ganz gut. Gut. So, also jetzt. Also
raus.
Jetzt ist dieser.
Ja, nee, was man aber wirklich als großen Kritikpunkt an dieser Wahlrechtsreform anbringen muss, ist, wie sie kommuniziert wurde, also gerade von der Koalition her, dass diese ganzen Schurkenstaat und das machen die jetzt nur, um irgendwie CSU aus dem Parlament zu kriegen und die nächste Wahl wieder zu gewinnen, dass diese Sachen auch deswegen durchdringen konnten, weil die Koalition keine eigene Erzählung zu dieser Wahlrechtsreform hatte. Das war einfach plötzlich da und wurde beschlossen, auch wie Sabrina ja anfangs dargestellt hat, relativ plötzlich, als man eigentlich noch auf das Ergebnis einer Kommission wartete.
Ja, genau. Also die Kommunikation ist da wirklich von der Seite der Ampelkoalition einfach wieder komplett schief gegangen.
Das stimmt,
weil da kam ja gar nichts. Also das wurde ja nicht irgendwie, also das übliche Wischiwaschi, was man immer so hört, aber dass man wirklich mal das verkauft hat, erstmal warum und überhaupt und so, das hat echt nicht stattgefunden.
Hätten sie da nicht einfach Robert Habeck hinsetzen können, der das erklärt?
Hätten alle ja ich auch.
Oh,
ja,
super.
Als Bundesminister, das muss man ja nochmal ganz klar trennen, die Bundesregierung hat mit der Wahlrechtsreform nichts zu tun. Also die Minister haben sich da zu Recht komplett rausgehalten, weil das nicht deren Job ist. Das ist die Regierung, die Exekutive. Wir reden ja hier von der Legislative. Aber auch die Fraktionschefs und Chefinnen, Chefs sind, glaube ich, alle, egal, deren Job das gewesen wäre, das zu kommunizieren, von dem kam halt auch nicht besonders viel.
Also Kevin Kühnert hätte sich eigentlich hinsetzen und irgendwelche Schilder hochhalten müssen.
Oder Rolf Mützenich.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Kevin Kühnert zu irgendetwas mal nichts gesagt hat. Aber gut.
Als Fraktionsvorsitzender bei den Grünen, ist das der Hofreiter?
Ich wollte halt gerade sagen, ich wollte halt echt gerade sagen, so, es ist alles so neu. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Leute heißen.
Die Fraktionschefs schwimme ich auch immer ein bisschen.
Das ist, ich weiß noch, dass die ich weiß noch, dass die Fraktionsvorsitzende der SPD eine Frau ist. Aber ich weiß leider gerade auch ihren Namen nicht mehr. Aber zumindest weiß ich, habe ich ein Bild im Kopf und so.
Nee, der Fraktionsvorsitzende der SPD ist Rolf Mützenich.
Ernsthaft?
Ja.
Ach, Partei.
Das ist der Einzige,
ja, du hast recht, Parteivorsitzende ist es natürlich wieder.
Parteivorsitzende ist Esken.
Genau.
Esken, danke. Richtig. Ach, siehst du? Ja, sie sind nicht einmal, das weiß ich. Ich weiß gar nichts. Ja, ich bin hier einer von diesen Abgeordneten, die du eingangs erwähnt hast. Okay, so. Und jetzt ist alles soweit dann. Also war das die einzige Angst, das Einzige, was jetzt noch diskutiert wurde, war jetzt eigentlich, dass die CSU vielleicht
dort aufsteht? Und viele Abgeordnete, also jetzige Abgeordnete, zittern natürlich um ihre Wiederwahl. So vermutlich zu Recht. Insbesondere die eben der CSU. Ist ja logisch, ne? Wenn der Bundestag jetzt reduziert wird von jetzt 730 auf dann 630, dann werden 100 Leute in der nächsten Wahl nicht mehr dabei sein.
Ich erinnere mich noch, wie die Regierung gewählt wurde und dann war ja relativ schnell klar, dass also eben dieser Bundestag so massiv bloated ist, also so massiv aufgebläht, ja, so groß eben, wie wir es schon gesagt haben. Und ich erinnere mich noch, dass dann da eben gesagt wurde, ja, und das ist eben auch der Grund, weswegen nämlich jetzt so viele junge Menschen von der SPD reingekommen sind. Und da waren alle ganz gespannt. Oh, die jungen Menschen unter Kevin Kühner, die jungen Menschen, die der Kevin da jetzt alle reingeholt hat, das wird, oh, die werden alles aufmischen, ja, weil die so jung sind und so unkonventionell und so. Von dem, was ich so mitbekommen habe, ist das nicht passiert, weil das sind natürlich alles gute SPD-ausgebildete ParteisoldatInnen, die halt nur TikTok auch bedienen können. Das wird jetzt ja noch unwahrscheinlicher dann, dass die nochmal irgendwas machen, weil die natürlich alle reingekommen sind wegen der Überhangsmandate. Ja. Mhm. Und die natürlich jetzt dann noch mehr kämpfen müssen, dass sie sich nochmal beweisen, dass sie auch wirklich echt gute, konservative SozialistInnen sind, die dann hinterher auch einen Listenplatz bekommen von irgendwo über der 100er-Marke. Nehme ich mal an, ja, oder?
Das könnte tatsächlich sein, dass das den Altersschnitt dann wieder ein bisschen runterzieht.
Oder hoch, ja. Also wie auch immer, ja, genau.
Oder hoch, ja. Also altersmäßig hoch, also ja. Hoch.
Dass einfach die Leute wieder alt sind.
Dass die Leute wieder älter sind, so.
Genau. Ja.
Das mag sein. Es kann auch sein, dass sich das auf die Aufteilung Männer und Frauen sich wieder etwas negativ auswirkt. Also im Sinne von einer stärkeren Übergewicht wieder der männlichen Abgeordneten.
Warum? Weil doch gerade gesagt.
Ja, aber das funktioniert ja nur, wenn auch die Listen paritätisch aufgestellt sind. Oder wir wissen ja noch nicht, was es jetzt an Änderungen geben wird, ob das möglicherweise vorgeschrieben wird, dass Listen paritätisch aufzustellen sind, also im Sinne von immer abwechselnd.
Genau.
So, bei den Grünen steht es in der Satzung, also die Listen sind immer so aufgestellt. Ich glaube, die Linksfraktion oder die Linken machen es mittlerweile auch.
Die CSU hat es jetzt tatsächlich auch gemacht.
Bei der was?
Ja.
Ach.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ach. Ja. Aber das sind doch die Bösen. Was ist denn jetzt los?
Söder macht halt Dinge, mit denen er denkt, da kann er gerade den grünen Wind aus dem Segel nehmen.
Also ich muss sagen, er hat nicht ganz so recht.
Also wenn das alle machen, dann irgendwann, dann ist das natürlich kein Problem, klar. Aber solange es nicht so ist, ist es halt leider so, dass dann das eben Frauen tendenziell eher auf den hinteren Listenplätzen landen. Und dann, wenn es insgesamt weniger Abgeordnete sind, dann auch weniger Frauen.
Ja.
Haben wir jetzt nicht das Recht, weil Erststimme ja immer noch bestimmt, wer von der Liste reinkommt, dass das diese Parität komplett zerschießt?
Auch wieder wahr.
Aber wieso?
Das hat nicht bedacht.
Ja, aber wahrscheinlich. Ach so, oh, stimmt.
Aber wenn die dann die Listen so aufstellen wie bei den Grünen, also wenn wir davon ausgehen, dass die Direktkandidatin auch immer die Listenerste ist, dann sind ja die ganzen Direktkandidatinnen auch Frauen. Dann hätten wir ein Übergewicht von Frauen. Aber da muss ich, glaube ich, noch mal genauer drüber nachdenken.
Hört bitte, liebe HörerInnen, wie niemand einen Übergewichtswitz macht. So. An dieser Stelle
jetzt
jedenfalls.
Es hängt gerade förmlich auf, aber ich dachte auch, nee, das ist mir jetzt gerade zu einfach. Ja,
genau.
Also, schneid das raus.
Nee, das mache ich nicht. So.
Ich würde aber gerne noch mal einen Punkt andiskutieren, der mir auch in der öffentlichen Diskussion da total zu kurz gekommen ist. Nämlich Rolf Mützenich hat nämlich in der Bundestagsdebatte einen wichtigen Satz gesagt. Wir müssen das Wahlrecht aus der Sicht der WählerInnen denken und nicht aus der Sicht des Parlaments und der Fraktionen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben jetzt auch die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon sprechen, aber wir haben jetzt auch die ganze Zeit das Wahlrecht aus der Sicht der Fraktionen und der Parteien diskutiert, aber nicht aus Sicht der Wähler und Wählerinnen.
Ja, das kommt mir tatsächlich den Diskurs betrachten. Der Diskurs wird ja hauptsächlich auf der Ebene geführt, beziehungsweise von der Ebene gespiegelt.
Ja, aber das ist genau falsch. Mhm. Weil eigentlich, wir machen ja kein Wahlrecht, um da Arbeitsplätze zu sichern. Das ist ja nicht der Job von so einem Wahlrecht. Sondern wir machen ein Wahlrecht, um den Willen der WählerInnen im Parlament zu repräsentieren. Und das wird auch in der öffentlichen Diskussion, das wurde in keiner Zeitung oder so, wurde das irgendwie großartig diskutiert. Was heißt denn das eigentlich für meine Stimme als Wählerin? Oder was ändert sich für mich als Wählerin? Und wie verändert das mein Stimmgewicht in der nächsten Wahl? Das ist mir in der ganzen öffentlichen Diskussion auch viel zu kurz gekommen, dieser ganze
Ansatz. Wie verändert ist, wie ich repräsentiert werde?
Ja, so, genau.
Macht es einen Unterschied, wenn jetzt ich meine Erststimme abgebe, mein Wunschkandidat gewählt wird, aber der kommt dann aufgrund der Liste nicht rein oder der Zweitstimme? Der Gedanke ist tatsächlich eher, das macht wenig Unterschied, weil bisher habe ich nicht erlebt, dass die Direktkandidaten so wirklich unbedingt für ihren Wahlkreis Politik gemacht haben, sondern das war schon meistens eher an der Partei orientiert.
Ja, gut. Also gut. Eins nach dem anderen. Also zum einen muss man natürlich jetzt immer sagen, das wird schon in den Diskurs immer wieder reingebracht. Aber ich habe das Gefühl, dass es ein absolutes Feigenblatt ist, nämlich es wird von der CSU reingebracht und das ist dann immer, es ist dem Wähler ist es nicht irgendwie zu vermitteln, ja, dass die jetzt hier ihre Direktkandidaten wählen, das sind alles Männer natürlich, und dass die dann nicht auch in den Bundestag kommen, ja, so, das ist immer das, was die halt sagen. Ich glaube halt, auch wenn es natürlich ein Feigenblatt ist, weil die Interessenslage eine andere ist, ist da aber was dran. Weil ich weiß nämlich halt wirklich nicht, wie sehr das den Leuten zu vermitteln ist. Ja, dass du fast eine Stimme hast, die im Zweifelsfall gar nichts bedeutet. Ne? Und ich meine, keine Ahnung, wir haben ja heute schon taktische WählerInnen, ganz viele. Und dann ist halt eben auch wirklich so die Frage, so willst du wirklich, sage ich jetzt mal, deine Erststimme an die Linke wegwerfen, wenn du weißt, die haben eh keine Chance reinzukommen. Was soll ich denn jetzt hier noch den Abgeordneten, die Abgeordnete wählen, von der Linken oder von was auch immer, für eine Partei, wenn die eh keine Chance haben, weil ich weiß, die stehen gerade auf 4%. Ja, so, und das ist halt, kann ich schon verstehen, dass das erstmal zumindest ein valides Argument ist. Aber was gibt es denn außerdem noch? Also ich meine, weil dann auf der anderen Hand muss man auch sagen, das ist ja heute jetzt auch schon nicht anders. Also du kannst ja heute schon deine Stimme wegwählen. Wegwerfen meine ich. Ja, wegwählen.
Ja, also ich hätte halt genau dafür eben, damit das klarer ist und damit das auch deutlicher rübergebracht wird für die ganze Kommunikation und auch für das Gewicht, das sich dann ausdrückt, hätte ich es halt schön gefunden, diese Umbenennung wirklich durchzuziehen, diese Umbenennung in Haupt- und Wahlkreisstimme. Das hätte für die WählerInnen sehr viel deutlicher gemacht, was denn der Sinn von den jeweiligen Stimmen ist. Dass das zurückgenommen wurde, finde ich fast schlimmer, als dass die Grundmandatklausel abgeschafft wurde.
Ich kann es auch ganz ehrlich nicht nachvollziehen, warum sie es wieder rausgenommen haben.
Überhaupt nicht. Weil ich finde das auch wieder aus der Perspektive des Parlaments gedacht und nicht aus der Perspektive der WählerInnen gedacht.
Ja, aber auch so ganz komisch extrem aus der Perspektive des Parlaments gedacht. Ja. Weil da gehört nicht viel dazu, sich da zu überlegen, ja, nee, für die, das ist doch eigentlich total gut und praktisch und macht das doch viel klarer.
Eben, und da haben sie sich offensichtlich nicht mit auseinandergesetzt, dass das eben nicht klar ist und dass viele Leute das eben nicht verstehen, welche Stimme das höhere Gewicht hat. Diese Umbenennung hätte das sehr viel deutlicher gemacht.
Und es war an dem Ganzen zugleich die kleinste Maßnahme und die beste Idee.
Ja, null Aufwand.
Ich habe mal im Rahmen meines Jobs, ich bin Berater, ihr wisst das, also ihr HörerInnen wisst das, habe ich einen Workshop in Deutschland gemacht. Bei einem großen, nee, das war falsch, bei einem Energieunternehmen, und das ist nämlich nicht die RWE, das kann ich euch, kann ich nicht sagen, wer es war, aber es war nicht die RWE, bei einem Energieunternehmen, und es ging einfach darum, dass die gerne einen Vortrag zu Design Thinking haben wollten. Design Thinking ist, also ich bin UX-Designer, ja, User Experience Designer. Und da geht es ganz viel nämlich darum, dass man Dinge aus der Sicht der Nutzer denkt. Ja, also in dem Zusammenhang wäre jetzt praktisch die Nutzerin, ja, wäre die Wählerin sozusagen von der Wahlrechtsreform oder dem Wahlrecht im Allgemeinen. Und ne, aus der Sicht von denen das Denken. So. Ich war also auf diesem Workshop und habe den also gehalten, ja, und das waren 4 oder 5 Tage, weiß ich nicht genau. Ich glaube 4 Tage. Und da ging es also dann eben ganz viel darum, natürlich um Kreativtechniken, aber es ging eben vor allem auch darum, wenn ihr eine neue Plattform macht, wenn ihr irgendwas gestaltet, als vor allem konzeptionalisiert, so, wo am Ende ein Nutzer mit umgehen soll, dann versucht doch mal so ein bisschen euch auch reinzudenken, so, was glauben die, was würden die so erwarten und was machen die so und so weiter. So. Abgesehen davon, dass am ersten Tag da zum Beispiel ein lustiger Mann saß, der da irgendwie so mit verschränkten Armen saß, mich sehr böse angeguckt hat, während ich das noch alles so erklärt und so gesagt, ja, also ich gehe aber wahrscheinlich gleich, weil ich habe heute noch sehr viel zu tun. Und der dann also, als der Workshop um 4 dann zu Ende war und er hat also auch klar gemacht eben vorher, dass er vor allem auch nur heute da ist und sonst nicht, der hat also gesagt so, ja, also er versuche dann jetzt mal morgen die Termine irgendwie noch zu verschieben, weil also er fand das jetzt ja schon sehr interessant. So, auf jeden Fall und also abgesehen davon, dass es sowas natürlich immer gab und dass Leute so ganz egal, haben wir am Ende eine Feedback-Runde gemacht. Da hat eine Person aus diesem Workshop, es war nicht der Mann mit den verschränkten Armen, es war jemand anders, völlig egal. Jedenfalls hat also eine andere Person aus dem Workshop gesagt, mein Learning, wo ich noch nie dran gedacht habe, ist das, wenn wir was machen, dass irgendjemand auch benutzen muss. Das war sensationell. Ich bin völlig mind blown. Ja, wer kommt auf sowas? So, es heißt, diese Krankheit, will ich einfach nur damit sagen, ja, ist absoluter Standard. Leute denken 0, gar kein bisschen darüber nach, dass das irgendjemand am Ende auch benutzen muss. Und nur deswegen kann ich mir meine Miete leisten.
Ja. Aber sollte man das nicht als Abgeordnete in einem Parlament irgendwie so ein bisschen verinnerlicht haben, dass
als Abgeordneter
Menschen sind, die dann diese Gesetze betreffen?
Als Abgeordneter im Parlament bekommst du dein Geld über Diäten de facto vom Staat. Ich rede hier von Menschen, die Portale im Zweifelsfall designen, wo sie Geld von Leuten wollen. Und wenn die das nicht verstehen, die Leute, dann kaufen die da nichts. Diese Leute wissen nicht, dass man vielleicht mal aus der Richtung von denen, die was bei dir kaufen, das denken sollte. Wie erwartest du denn dann, dass Leute, die gar keinen richtigen Zusammenhang haben, irgendwas aus der anderen Perspektive denken? Ja, also Klar, wäre wünschenswert, wundert mich halt aber nicht. Und wenn ich ehrlich bin, ist ja auch das, es ist ja ein weitreichendes Phänomen. Journalistische Texte werden nicht aus der, werden nicht für ein Publikum geschrieben. Für ein Publikum wird die Überschrift geschrieben. Die muss nämlich, da muss drin stehen, Streit bei irgendwas anderes. So, ja.
Ja, der
so.
Text wird für den Redakteur geschrieben. Genau. Ja.
Für den Redakteur und natürlich aber auch für im Zweifelsfall irgendwelche politischen Organe, weil wer weiß, vielleicht möchtest du ja mal Pressesprecher werden für jemanden oder du möchtest dich weiterempfehlen oder so, ja. So. Und dafür werden diese Texte am Ende geschrieben. Nicht aus Korruptionsgründen nur, sondern einfach für ein Publikum, was eine komplett andere Sicht auf die ganze Sache hat, sozusagen, ja. So. Und deswegen wundert es mich gar nicht, dass beim Wahlrecht dann auch genauso diskutiert wird, weil wer stellt uns die Diskussionsplattform? Natürlich immer noch die Massenmedien, was ja auch fair ist. Ja, also ich meine, die haben nun mal die Reichweite und die haben nun mal die schlauen Köpfe, die im Zweifelsfall unsere Berichte schreiben. Dass es frappierend ist, dass sie dann die schlauen Köpfe nicht benutzen, sondern einfach nur das machen, was sie glauben, was dann wiederum für die Politikerinnen wichtig ist. Ist anzuprangern, sehe ich ganz genauso. Hm. Ja. Ist definitiv anzuprangern.
Und ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen. Sie hatten eine gute Idee da. Die stand drin.
Ja.
Die null Aufwand und nichts, was dagegen sprach.
Sie hätten es einfach drin lassen müssen.
Leute, ey, und Spaß, ne? Wir können gerne nach dem Podcast mal so reden. Es ist einfach normal. Ja, da sind Quick Wins, die nichts kosten, die nichts und die werden einfach nicht gemacht, weil weiß ich nicht, der Partner, die Partnerin von irgendjemandem, der was zu sagen hat, gesagt, das verstehe ich aber jetzt nicht.
Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Also, weil es ja auch eben keine vernünftige Begründung gab.
Ja.
Ja, also ja, aber die Begründung,
nachvollziehen konnte.
Die Begründung, es hat sich bewährt, das ist ja quasi eine Umformulierung von, das haben wir immer schon so gemacht.
Richtig, genau, dann happy al jammer so mag, das ist.
So ist es. So, und wir haben mittlerweile die anderthalb Stunden-Marke geknackt und traditionell, Quink, machen wir da eigentlich mal Schluss und ich finde, das haben wir immer so gemacht, das sollten wir jetzt heute nicht ändern.
Weil das ist auch gut, weil ich bin auch müde.
Ja, sonst verwirren wir nur alle Leute hier, die sich dann wieder wundern. Genau, zunächst einmal, sag uns doch nochmal, liebe Sabrina, welche Kanäle gibt es, um dich zu hören, erreichen, Fragen zu stellen, Feedback zu geben, zu loben und so weiter?
Also es gibt die Parlamentsrevue, den Podcast auf allen Podcast-Plattformen, die man so kennt. iTunes, Apple Podcasts und wie sie alle heißen. Dann gibt es noch den Parlamentsrevue-Account auf Mastodon. Theoretisch gibt es auch noch einen auf Twitter, aber da gucke ich nicht mehr rein. Also da kann man, erwartet da keine schnelle Antwort. Mhm. Aber gibt's auch. Das war es auch erstmal. Also Okay. Überall Parlamentsrevue und dann.
Und die Seite heißt Parlamentsrevue.de. Sehr schön. Genau. Parlamentsrevue.de. Tipptopp. So, und dann sage ich jetzt erstmal vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen, danke, vielen herzlichen. Doch nicht dir, Quink! Dass du. Nein, im Ernst. Natürlich danke ich dir. Natürlich danke ich dir. Also vielen herzlichen Dank, Sabrina, dass du da warst. Natürlich auch danke an dich, Quink, dass du den Kontakt hergestellt hast. Und vielen Dank euch, liebe HörerInnen, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt, obwohl ihr bestimmt auch schon ganz müde seid und wir.
Ja, wer weiß, wenn sie das hört.
Ja, wer weiß das eigentlich?
So. Im Nachhinein muss ich noch ganz schnell auf eine Sache zu sprechen kommen, im Podcast und auf der Website, die ich super finde, nämlich den Trojaner-Tracker.
Mhm. Ach ja.
Magst du den ganz kurz erklären?
Den Trojaner, jetzt haben wir nicht erklärt, was Trojaner sind. Also auf dem Trojaner-Tracker tracken wir Trojaner-Gesetze, also Gesetze, die irgendwie eingeschleust wurden. Aha. In andere Gesetze.
Ah, hier, wie der Dings das gesagt hat, ne? Der wie ein, ich will gerade Schäuble sagen, stimmt aber nicht, sondern der, auch nicht Söder, sondern der Vorgänger von Söder.
Seehofer,
wie er doch gesagt hat, bla bla, man muss nur irgendwie das so und so machen und dann redet hinterher keiner über das eigentliche Gesetz.
Ja, so ungefähr.
Du hast ein Gesetz über Grillkohle und dann hängst du halt, versteckst du halt was übers Skifahren drin.
Genau, aber da.
Ja, genau. Oder die Strom-, die Gaspreisbremse hängst du einfach an den ERP-Wirtschaftsplan an, weil den interessiert ja eh keinen.
Sehe ich aber, findet man auch auf der Website, ne? Trojanergesetze.
Genau. Super. Trojanergesetze.
Also, Leute, parlamentsrevue.de und jetzt sind wir raus. Haut rein.
Tschüss. Tschüss.